Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch, powered by O2. Heute geht es um Crowdfunding. Das heißt, die Möglichkeit, dass Fans und Supporter ein Projekt direkt unterstützen können. Das gibt es für Filme, für soziale Projekte oder für Musik. Nisse ist jemand, der sein aktuelles Album per Crowdfunding finanziert hat. Seine Erlebnisse, die er dabei hatte, die schildert er uns in dieser Folge. Und Mina kümmert sich bei MZ.com genau um solche sozialen Projekte, die aufgrund von Crowdfunding ermöglicht werden sollen. Bleibt also die Frage, was muss man machen, um ein erfolgreiches Crowdfunding-Projekt zu starten? Diese Frage beantworten wir heute im Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß!
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtisch, Phrase.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Yannick, hast du den Sommer am Wochenende eigentlich eingeläutet, jetzt wo das Wetter so gut ist, dass wir alle ja jetzt quasi Winter hinter uns haben?
Habe ich, und zwar so richtig klischee-mäßig das erste Mal so ein bisschen Sonne, Dachterrasse, fetter Sonnenbrand.
Ach so, ich dachte so Hamburger direkt an die Elbe ran, schön planieren.
Nein, mache ich nicht auf dem Sonntag.
Das ist ganz lustig, ich war mit dem Auto unterwegs im Rest von Deutschland und habe durch einen Freund, mit dem ich heute Morgen frühstücken war, zufällig erfahren, dass der Hamburg-Marathon in der Stadt war. Wusste ich gar nicht.
Habe ich auch nicht mitbekommen.
Nee.
Sonst hättest du dich angemeldet? Oder
sonst hätte ich mich angemeldet, sonst wäre ich dabei gewesen. Hätte ich das gewusst, hätte ich mitgemacht. Aber ich glaube, ich hätte auf jeden Fall irgendwie Supporter gebraucht an der Bahn und irgendwie so, und irgendwie, damit ich da durchgekommen wäre. So eine einigermaßen sinnvolle Überleitung.
Ja, weil
die
nicht,
müssen dafür, ne?
Ja, müssen wir mal checken, wie marathonaffin unsere beiden Gäste sind. Gast Nummer 1 aus Hamburg, Singer-Songwriter Nisse bei uns am Start. Album kommt Anfang Mai, ich bereue nichts. Und das wird auch unter anderem ein bisschen Thema dieser Sendung sein. Erstmal schön, dass du da bist, mein Lieber.
Vielen lieben Dank. Ich wohne jetzt in Berlin und Singer-Songwriter ist auch ein Begriff, den kann ich nachher nochmal genauer erklären. Grätsch ich direkt rein hier.
Ja, gleich.
Ey, bevor ich das festsetze, aber ey, vielen Dank. Ich freue mich hier
Singer,
zu sein.
Singer-Songwriter ist ja immer so ein Begriff, der fliegt ja durch die Gegend. Aber ja, das klären wir denn alles nachher. Holen wir schnell nochmal Nikos zweiten Marathon-Support hier mit in die Runde. Vom MZ-Magazin ist Mina heute bei uns, da unter anderem zuständig für die Herzensprojekte. Und auch das wird in dieser Folge Thema werden. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
Das wird eine interessante Runde. Jetzt muss ich irgendwie versuchen, die Überleitung, die ich angefangen habe, durchzuführen. Also es wäre ja schön, wenn ich dann einen Marathon laufe, genau. Und wir haben ja noch einen fünften Gast, wie ich es gerade sehe im Videocall. Dann wäre es ja schön, wenn ich genug Support am Rand hätte, welchem aber keiner kommt, könnte ich versuchen über... Nee, das funktioniert nicht. Worüber wollen wir heute reden, Janik?
Ja, du hast ich spreche ab. War guter, stets bemüht, ja. Der Versuch. Wir wollen über Crowdfunding reden. Ich hab's
jetzt
eben
überlegt
ja schon,
euch mal da draußen, wie ich von Marathon zu Crowdfunding kommen wollte.
Mit Supportern.
Ja, die ich mir eigentlich die dafür zahlen, dass sie... Nein, funktioniert nicht.
Funktioniert vorne und hinten nicht, nee. Crowdfunding, ich habe es eben angesprochen. Bei Nisse steht ein Album in der Pipeline. Und das Ganze ist über Crowdfunding finanziert und produziert worden, überhaupt auf die Beine gestellt worden. Und auch das MZ-Magazin hat in verschiedensten Projekten quasi schon Crowdfunding-Kampagnen gestartet. Da gibt es unter anderem ein Rap-Quartett, es gab Soli-Shirts. Und über diese Art von Support wollen wir in dieser Folge einfach mal ein bisschen sprechen. Es gibt ja auch noch links und rechts diverse andere Projekte, die so finanziert werden, quer durch die Kultur. Also Eine Stadt wird bunt, sicherlich eines der größten und bekanntesten Projekte, das Graffiti-Buch hier aus Hamburg. Aber auch MC René versucht gerade, ein Vinyl-Re-Release auf diese Art und Weise zu finanzieren. Mit Ruhrbeat steht eine Dokumentation in den Startlöchern, die auf dem gleichen Prinzip aufbaut. Also es ist viel los im Deutschrap-Hip-Hop-Kosmos, was Crowdfunding angeht. Und deswegen fragen wir uns diese Woche, wie funktioniert eigentlich eine gute Crowdfunding-Kampagne?
Und Nisse, du hast ja quasi abgeschlossen, ne? Wie funktioniert das denn?
Oh Gott. Also Crowdfunding, der Name sagt es ja schon so halbwegs, dass man mit einer Crowd zusammen Geld sammelt, also Funding, wenn man es jetzt mal ganz stümperhaft übersetzen will. Und das heißt, ich habe ein Produkt hier, ich möchte eine neue Platte machen, brauche aber Geld für meine Musiker, Mischer, Studiomiete und was weiß ich was und vielleicht auch zur Herstellung von CD und Vinyl. Wer hat Bock darauf? Alle mal Hand heben, okay. Ich habe jetzt 300 Leute, die haben vielleicht tendenziell Bock drauf. Ich habe es auch vorher so ein bisschen abgefragt, weil es bringt ja nichts zu machen und 50 Leute sagen, die haben Bock. Und es waren schon relativ so 1000 Leute, die dann geschrieben haben, ey, ich wäre dabei, ich finde es generell interessant. Und am Ende haben es dann ungefähr 300 Leute, haben mir Geld gegeben und die bekommen dann halt die Produkte, also die Vinyl, die CD oder Leute, die auch einfach so unterstützen möchten, die sagen, ey, ich höre es eh bei Spotify oder Apple Music. Aber wenn du einen Hoodie hast, dann gebe ich dir Kohle für einen Hoodie und du kannst dann halt mit dem, was überbleibt, dem Plus, was du hast, dann davon halt der Mixing Engineer und die Studiomiete zahlen. Und somit hat man quasi seine eigene kleine Plattenfirma gemacht und braucht nicht mehr die großen Geldgeber und Vorschüsse oder auch die kleineren, sondern kann es halt mit seiner Crowd machen, mit seinen Fans oder mit neuen Fans, die es spannend finden. Da kommen auch neue Leute dazu, wenn man es halt cool gestaltet und Leute einfach Lust haben zu sagen, ich finde den einen Song cool oder ich glaube dran oder ich finde es spannend und man kann auch nur 5 Euro geben, aber jeder Euro hilft wie immer, genau.
Ist das vom Gefühl her einfach, Leute darum zu bitten, dass sie einem helfen, wenn es um die eigene Mucke geht?
Ich weiß schon, was du meinst, weil ich hatte auch das Gefühl, es ist so ein bisschen, betteln ist vielleicht zu hart der Begriff, aber es ist schon so ein bisschen unangenehm auch. Aber wenn man sich das mal so ganz doll vor Augen führt, dann bin ich halt auch einfach nur ein Bäcker, der seine Brötchen backt und dann kommt jemand und das ist ja auch die Nahrung der Seele. Ich meine, was hätten wir ohne Netflix und Spotify die letzten 2, 3 Jahre getan, vor allem in den dunklen Monaten? Ich glaube, ehrlich gesagt, das hat so super vielen Leuten Arsch gerettet und manchmal ist vielleicht auch so ein Streaming-Abo die 10 Euro mehr wert als die 200 Euro zum Therapeuten zu gehen, weil halt die Musik irgendwie, also mir hat die schon, glaube ich, 2, 3 Mal in meinem Leben den Arsch gerettet. Und dementsprechend, wenn man sich das bewusst macht, was halt auch wieder eine gesunde Selbstreflexion ist von, wie wichtig ist denn Musik und was schreiben denn Leute? Und mir schreiben halt Leute von, ey, dieser Song, ich habe mich umgebracht ohne dieses Lied. Also solche Sachen, das bekomme ich auch nicht nur einmal geschrieben, das bekomme auch nicht nur ich geschrieben. Ich kenne es ja auch von befreundeten Künstlern, die sagen, ey, da gibt es die 2, 3 Leute, die schreiben mir immer wieder, dieser Song oder dieses Lied oder dieses Album oder du als Künstler generell, gibt mir Hoffnung, weiterzumachen. Und dementsprechend sich den Wert einzugestehen, zu sagen, ey, das hat ja voll die Bedeutung und das ist ein großes Gewicht, wofür man auch gerne mal sagen darf, Leute, mit Streaming verdient man nicht so viel, wenn jetzt nicht die große Plattenfirma kommt und selbst die nimmt sich einen großen Teil von dem, was dann reinkommen könnte. Damit ich weiterhin Musik machen kann, gibt es eigentlich jetzt momentan nur den Weg, euch um Hilfe zu bitten, mich zu unterstützen, damit es weiterhin irgendwie von mir Musik gibt. Und das finde ich ist eigentlich eine ziemlich ehrliche Sache. Und genauso ist es ja auch. Das Crowdfunding ist, ich sage, ich habe jetzt 3 Monate Zeit, Geld einzusammeln. Für mich brauchte ich zum Beispiel 20.000 Euro, um auf Null zu kommen, damit dann Studiomiete, Mix, Master und die Produktion von den einzelnen Sachen irgendwie gewährleistet sein kann. Und wenn es nicht klappt, bekommt ihr alle euer Geld zurück. Also wer in der 3. Woche mir irgendwie für 55 Euro einen Hoodie abkauft oder für 20 Euro eine CD und das Ding, ich bekomme nicht die 20.000 Euro, die ich als Funding-Ziel angegeben habe, dann bekommen alle ihre Kohle zurück und für mich war es ein Versuch und dann habe ich halt Minus gemacht, aber bringe meine Mucke so raus oder gehe doch nochmal zum Label und guck, ob ich nicht zumindest da auf Plus Minus Null komme. Aber ich finde den Austausch super ehrlich. Und was dann wirklich ein bisschen wie Betteln war, also mit den Leuten habe ich mich dann arrangiert und gesagt, voll geil, fühlt sich gar nicht so an. Das war die ersten 1, 2 Wochen, bevor ich es gemacht habe, dachte ich so, scheiße. Aber ganz viele haben geschrieben, endlich und voll gut. Und jetzt ist wirklich nur noch deine Mucke. Keiner quatscht dir rein. Jetzt bekommen wir 100% und pur ungefiltert Nisse. Das, was ich ja eh immer schon war. Aber es gab bestimmt 1, 2 Songs, wo ich dann doch mal den Refrain doppelt so lang gemacht habe, weil halt jemand vom Label gesagt hat, das wäre cool oder wird im Radio besser ankommen. Und jetzt halt alles ausgeklammert und nur ich und die Leute. Und deshalb war auch das Zwischengespräch quasi zwischen mir und den Leuten viel geiler, viel direkter. Ich kann auch gleich zu ein paar Paketen noch was erzählen, was ich den Leuten angeboten habe mit so Beraterteam und. Aber das war auf jeden Fall geil. Das, wo Battlen ins Spiel kommt, war dann halt mein Freundeskreis per WhatsApp oder halt diesem Broadcast, dieser Broadcast-Funktion zu sagen, ey, Ich weiß, ihr wart jahrelang immer auf Guestlist, ihr habt eh alle Mucke umsonst bekommen und ne, so, was man halt macht und was man auch gerne tut. Aber jetzt könnt ihr euch revanchieren, weil das ist halt quasi, ich bin der Bäcker, der hier Brötchen liegen hat, die ihr immer gerne gegessen habt. Und jetzt ist vielleicht, kann ich das nicht einfach mal so rausgeben und verschenken. Und ich hätte gern dafür, ey, teilt es nur. Wenn ihr keine Kohle habt, dann teilt es, erzählt jemandem davon oder hört die Songs. Und da war die Reaktion so 50-50. Die einen haben es total wegignoriert, was ich auch verstehen kann. Und die anderen sind halt total engagiert gewesen. Und als dann beim zweiten, dritten Mal, ich habe es glaube ich dreimal gemacht, so einen Broadcast anzuwerfen, einmal ganz am Anfang, in der Mitte und am Ende. Und das war schon ein bisschen unangenehm. So, das ist eigentlich ein bisschen wie, ey, hast du Bock, mir beim Umzug zu helfen? Habe ich damals auch für dich gemacht. Ist aber leider 4 Jahre her, wir waren jünger und vielleicht hast du nicht den großen Eichenschrank, den ich jetzt habe. Also wer weiß, ne, was, wie es bei den Leuten ankommt. Aber das war ein bisschen unangenehmer, als die Leute zu fragen, die eh sagen, ey, klar, ich will, ich habe Bock. So.
Sehr lange Ausführungen von Nisse und ihr werdet auf jeden Fall damit merken, wir werden hier heute auch viel Wortbeitrag von ihm kriegen. Ja, ich möchte dich aber mal ganz kurz reinholen und meine Überleitung, die ich am Anfang vor ungefähr einer Viertelstunde gebaut habe und mit einer kurzen Antwort gerechnet habe, wieder zurückholen, denn bei Nisse war es ja schon dann auch eine Hemmschwelle, eine Überwindung, weil eine gute Intention da drin steckt und man Leute vielleicht eine Sekunde davon überzeugen muss, dass es ja was Gutes ist. Das war bei den Dingen, um die du dich kümmerst, ist das ja dann an dem Vorstechen fast ein No-Brainer, ne? Man überlegt sich etwas und sorgt dafür, dass Leute, die Lust haben, etwas, was Gutes tut, zu unterstützen, davon zu überzeugen, oder?
Genau, also ich meine, bei uns läuft es natürlich ganz anders. Wir sind ja ein ehrenamtliches Magazin und haben uns als Ziel gesetzt, alle Einnahmen, die reinkommen, die wir durch solche Aktionen generieren wollen, wir spenden, beziehungsweise alle Gewinne, weil ja auch immer irgendwie was wegfällt durch Produktion oder so. Und da fällt es einem natürlich nicht schwer zu sagen, hey, hier ist ein cooles Projekt, das wir unterstützen wollen. Wollt ihr Teil davon sein? Wollt ihr hier ein Quartett kaufen? Wollt ihr ein Soli-Shirt kaufen? Genau. Und ich hatte da jetzt keine Hemmschwelle. Aber es ist natürlich viel, trotzdem viel Arbeit. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet.
Nö, natürlich. Ich, selbstverständlich. Ich glaube ja aber auch, dass generell dieses Gefühl von Support etwas ist, was Hip-Hop schon immer hatte. Und das Crowdfunding an sich ja eigentlich nur eine schöne neuere Variante, das ist ja auch nicht ganz neu, ne? Internet gibt es jetzt schon ein paar Tage länger, aber inklusive diesem Supportgefühl ja schon eine andere Variante gibt des direkten Unterstützens. Denn auch jeder Fan da draußen hat ja irgendwann verstanden, wie Industrie funktioniert, je mehr er sich damit beschäftigt hat und damit die Möglichkeit, dem näher ranzugehen. Habt ihr beide irgendwie, was das angeht, auch so direktes Feedback von den Leuten bekommen? So, dass der Stolz des direkten Supportes auf der anderen Seite größer wird?
Unterschiedlich. Also wir kriegen schon immer Feedback irgendwie, aber das ist eher so szeneintern. Also JournalistInnen, die sich dazu äußern, dass sie sagen, da gibt es ein cooles Projekt, das finden wir gut. Die Leute, die es am Ende kaufen, klar, die freuen sich auch, aber ich glaube, da steht dann schon auch oft das Produkt irgendwie im Vordergrund und jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ja, obwohl, ich weiß es nicht, vielleicht auch der soziale Aspekt, aber grundsätzlich kaufen sie dann erstmal das Shirt, weil sie das Shirt cool finden oder weil sie Bock haben, so ein Quartett zu haben und finden es halt zusätzlich ganz cool, dass man damit noch was Gutes unterstützt. Dieses Feedback, was du jetzt gerade meinst, kommt, glaube ich, dann eher so aus der Branche, wenn man das so nennen möchte.
Das heißt, Nisse, bei dir ist es dann aber von direkten Konsumenten mit sehr viel Liebe?
Voll. Ja, genau. Und wie gesagt, die fanden es halt cool. So der direkte Austausch, den habe ich ja eh immer gepflegt über Instagram und Facebook. Aber das, ich glaube, das ist halt schon, was die Leute auch ein bisschen, also Stolz ist ja immer so ein spezielles Wort, aber was die halt auch glücklich macht, dass sie wissen, diese Platte gibt es auch dank mir. Und es ist nicht, die Platte ist da und dank mir wurde die halt so und so verkauft und ich bin wirklich Teil des Ursprungs. Und ich habe das auch gesagt, ich glaube, ich habe es auch geschrieben in der Beschreibung, ihr seid jetzt meine Plattenfirma. Wie gesagt, ich habe ein so ein Paket, da kommt man sich, das kommt man kaufen für 300 Euro oder 350 Euro, Beraterteam habe ich das genannt. Die Leute kommen sonst zur nächsten Show, die bekommen, wenn ich irgendwann mal eine Goldene oder Platin bekomme, bekommen die auch ein Exemplar zugeschickt, die bekommen die CD, die bekommen Merch. Aber wir machen, worum es eigentlich geht, die sind quasi meine Manager, es waren am Ende 7 Leute, glaube ich, also von 10 Plätzen, es war limitiert. Und dann habe ich Zoom-Call mit denen gemacht und gesagt, ey, wir hören das ganze Album durch, ihr seid die Ersten, die es hört. Ich zeige euch alle Merch-Entwürfe, alle Cover-Entwürfe, ich zeige euch, wie das nächste Video aussehen könnte. so verschiedene Sachen und ihr sagt jetzt, was das nächste Cover wird. Also ihr, das mache ich jetzt wirklich demokratisch und ihr sagt auch, welcher Song als nächstes rauskommt, was wird die nächste Single. Das fanden die, also soweit ich das beurteilen kann, aber im Nachhinein haben mir davon auch nochmal 3-4 Leute geschrieben, halt mega geil. Und obwohl es ein relativ teures Paket war, das weiß ich auch, aber fanden die es halt total toll. Ich mache noch eine Release-Vernissage-Party quasi, dazu sind die auch eingeladen, also das Paket war schon mehr, aber die reinzuholen, zu sagen, ihr bestimmt das jetzt für mich oder mit mir, da wollte ich die Leute halt so nah es geht ranholen an alles. Es gibt auch noch ein Paket, das kann ich noch ganz kurz sagen, Deine Stimme auf meinem Album heißt das, dann habe ich das der Outro-Song und hole 10 oder 13 Sprachnachrichten von Leuten, kommen auf das Album rauf. Also das konnte man auch kaufen. Und das heißt, du bist für immer und ewig jetzt quasi auf ein Nisse-Album drauf. Das ist halt nicht, dass ich drüber singe oder so, es sind wirklich die Sprachnachrichten, die nach und nach abgespielt werden über ein sehr schönes Klavierstück von Philipp Schwer und mir. Und das finde ich halt cool. Das finde ich, gibt es auch zu selten, dass die Fans so doll eingebunden werden.
Yannick, würdest du das machen? Sprachnachricht? Du auf dem Album hinten drauf?
Wäre auf jeden Fall eine Bereicherung, oder?
Das weiß ich jetzt nicht genau.
Doch, bestimmt.
Ganz sicher. Ja, voll. Also ich habe gerade so drüber nachgedacht, als du so erzählt hast, wie war denn das denn aber so mit den Leuten im Call zu sitzen und da so drüber zu schnacken? Also hattest du denn so nicht so ein bisschen Angst auch, dass dir jetzt Leute ganz doof gesagt so reinreden? Weißt du, du hast ja schon, machst dir Gedanken um deine Musik und so und dann sitzen da irgendwie 7 Leute, die Geld bezahlt haben und sagen auf einmal, nee, wir wollen jetzt aber den Song oder weiß ich nicht mehr. So, weißt du, wie ich meine?
Ja, das Gute ist halt, dass natürlich die Auswahl der Cover und Songs mir schon gefällt. Ich mache ja pro Album irgendwas zwischen 50 und 100 Liedern oder Demos, wenn man so will. Und wenn ich dann diese 10, die am Ende überbleiben, raufnehme und die sagen, das ist der nächste Song, dann wäre es ja komisch, wenn ich sage so, warum jetzt der? Also es ist ja klar, ich muss dazu stehen. Und bei den Cover genauso. Aber es war tatsächlich so, ich habe ein ganz anderes Cover gewollt und die haben sich dagegen entschieden. Und da war ich wirklich, da habe ich das so doll favorisiert, dass ich so war, wirklich? Wollt ihr wirklich das nehmen? Und haben die auch gesagt, auch ein Argument, auf das ich nie kommen würde, weil ich höre nie Musik über den Fernseher. Und da meinten auch 2, das ist so grell, das war halt so ein Orangeton. Ich habe ja immer dieses Affengesicht quasi als auch das Cover meiner ganzen Singles und vom Album und dahinter einen einfarbigen Ton. Und die meinten, wenn das so ein knalliges Orange ist und ich höre halt dein Album und die ganze Zeit strahlt mein Fernseher dieses Logo aus, also es ist ja ein Standbild, dann bei Spotify über den Fernseher zu hören, dann sieht der Raum, also es macht direkt eine komische Stimmung im Raum, wenn ich da hingucke, dann ist es grell. Und dann habe ich jetzt quasi aufgrund dessen das Cover wieder zurückgemacht, weil 2 Leute das gesagt haben und 3 andere gesagt haben, ich habe das Problem mit dem Fernseher nicht, aber ich finde auch das andere cooler als das Orange, was du gerne hättest. Und da dachte ich schon, okay, das ist eine Argumentation. Aber ich fand es ja cool. Das war ja auch Sinn und Zweck der Sache. Deshalb war es auch total in Ordnung.
Ich finde das trotzdem schwierig.
Naja, aber lieber die Leute, die wirklich deine Musik hören und fühlen. Da gibt es auch Leute, die haben sich meine Zeilen tätowiert. Die waren bei 20 Konzerten gerade. Die halt auch sagen, ich bin so doller Fan oder Supporterin der Sache. Dann will ich ja lieber die haben, die mich wirklich kennen in- und auswendig, als irgendwie der nächste A&R, der sich seit einem halben Jahr oder einer halben Stunde mit mir beschäftigt hat und gesagt hat, okay, ich entscheide jetzt mal ein paar Sachen hier, weil wir haben ja Geld gezahlt. Und dann ist der im besten Fall noch jünger, hat weniger Ahnung als ich. Also so viele Parameter, wo ich denke, du, wie auch immer, mit welchem Studium auch immer du in die Situation gekommen bist oder wie auch immer du nett warst, dass du jetzt genau diese Position in der Plattenfirma hast, du hast gar keine Ahnung, dann lieber von 7 Leuten, die mich mögen, die auch genau wissen, warum sie mich mögen, dann lieber mit denen diskutieren, als mit jemandem, wo ich denke, ob hier jetzt Joris oder Kontra K sitzt, so, du willst deinen Job machen und du sagst mir auch das gleiche Videokonzept, was du 2 anderen Künstlern in 2 Meetings davor gesagt hast, also weißt du, die nehmen mich ja für mich und nicht für einen Teil der Vermarktungsstrategie, die man anwenden könnte. Und deshalb habe ich lieber das Gespräch und die Diskussion als die mit den anderen Leuten.
Ist das vielleicht auch eine Frage, wie man sich selbst als Künstler versteht? Also so, ob man sich selbst als Teil von seiner eigenen Community sieht oder ob man sich halt als alleinstehender Künstler sieht, der sein Zeug macht für sich und der das feiert, feiert das. Und wer nicht, also kann ja sein, dass es vielleicht auch damit zusammenhängt, ob das was ist, was man dann gerne macht oder vielleicht auch nicht so.
Beschreib das mal, das würde ich gerne nochmal genauer besprechen.
Naja, es gibt ja Künstler, die und auch Künstlerinnen natürlich, die für sich im stillen Kämmerlein irgendwie Musik machen, das in die Welt rausgeben und dann so sind, ey, das ist das, was ich feiere, was ihr daraus macht, ist mir so egal irgendwie. Und dann gibt es ja schon Leute, die viel mit ihrer Community machen, die irgendwelche Livestreams machen, die twitchen, die immer im Austausch sind mit ihren Fans auch. Und dann ist es vielleicht auch eher ein Projekt, was dann für einen geeignet ist, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast.
Ich kann es noch nicht ganz auf mich übertragen, aber ja klar, es gibt zwei Arten von Künstlern, aber es gibt auch den, der sagt, unabhängig von Plattenfirma oder nicht, entweder ich mach's für mich, tu's raus und ich guck gar nicht mehr hin, was ihr damit macht. Ich arbeite schon am nächsten Kram oder bin so introvertiert, ich will gar nicht den Austausch haben. Aber wenn du mit Leuten sprichst, also Geldgebern, jetzt mal doof gesagt, Plattenfirma oder in meinem Fall halt Crowdfunding, Menschen, die mich unterstützen mit ihrem Geld, bevor das Produkt, doof gesagt, da ist, dann diskutiere ich lieber oder habe lieber diese Art von, welches Cover soll es denn sein, Diskussion mit Leuten, die es auch sich zu Hause hinstellen, sagen, ich guck da ja hin, ich will das ja so in den Schrank stellen und das will ich ja geil finden. Wenn ich jetzt bei der Plattenfirma, wenn wir da über das Cover reden, dann reden wir über andere Sachen. Wie sieht man das bei Spotify? Fällt das auf? Ist es knallig? Blablabla. Kommen so Parameter rein, wo ich sage, das war den Beatles früher scheißegal, das ist den Basquiat scheißegal. Die machen wirklich Kunst und sagen, das ist es jetzt und ihr nehmt das jetzt so, wie es ist. Und das Cover wäre nie so entstanden oder hätte ich niemals so in der Form überhaupt Leuten zeigen können, wenn das eine Plattenfirma wäre. Weil die würden sagen, das Ding hier, das ist ja auf dem Cover drauf, so ein Kritzel, so Picasso-Basquiat-mäßig ja eigentlich schon, die würden sagen, da muss dein Gesicht drauf, da muss dein Name groß stehen. Also genau das Gegenteil von dem, was ich gemacht habe. Ich habe ein abstraktes Bild gemalt, das ist mein Cover, in so einer nischigen Welt, wie halt Frank Ocean unterwegs ist, der braucht sein Gesicht nicht auf dem Cover machen. Hat er zwar bleibt blond gemacht, aber bei ein, zwei Covern auch nicht, Channel Orange oder so. Oder Nostalgia-Mixtape. Und dann gehen die Diskussionen los. Dein Gesicht ist nicht drauf. Und das habe ich mit den Leuten halt. Denen sage ich, das ist schon das, was es ist. Und die sagen, ey, cool, und jetzt reden wir noch über die Farbe. Und das Gespräch wäre ein ganz anderes gewesen. Deshalb bin ich da froh, mit den Leuten dieses Gespräch zu führen.
Die Ziellinie Erfolgsdruck ist ja damit auch einfach ziemlich niedrig gehangen, weil es den dann nicht mehr gibt, weil es erstmal durchfinanziert ist. Es gibt natürlich den privaten wirtschaftlichen Faktor da dran, aber die erste Stufe des Erreichens dahin sorgt ja dafür, dass ein kreativer Freiraum stattfindet und Industrie sorgt natürlich dafür, dass das Gewinn optimiert nicht mit dem Umsatzlimit geplant ist, sondern mit hoffentlich dem Vielfachen davon. Deswegen möchte man gerne in dein Gesicht darauf hauen. Mhm. Das ist, glaube ich, an der Stelle auch verständlich. Ob es richtig ist, das ist ja immer die andere Frage, aber es ist dann offensichtlich, das habe ich jetzt auch voll verstanden, künstlerischer Freiraum, den du schaffst und der dann durch das interne, direkte Feedback von Leuten, die wirklich lieben, was du machst, nochmal ein anderer ist. Ob er kompetenter ist oder zielführender, das wird ja die Zukunft zeigen, aber emotional auf jeden Fall näher dran. Und das finde ich daran so spannend. Und andersrum, Mine, würde mich das mal interessieren, wenn es gab ja schon mal ein paar Aktionen. Gibt es da mittlerweile auch sowas wie Dauersupporter, wie Feedback, wie vielleicht aktive oder sogar Einflussnahme von außen durch Crowdfunding-Projekte bei dem, was bei MZ jetzt gefälligst als nächstes zu passieren hat und uns zu unterstützen werden soll?
Nee, in der Intensität gar nicht. Also wir haben natürlich Leute, die unser Magazin feiern und die, glaube ich, dann auch gerne sowas kaufen und bestimmt auch alles davon kaufen und uns da gerne unterstützen, aber das ist auch bei uns nicht so krass durchdacht. Also das ist halt mehr so, man sitzt zusammen bei einem Glas Prosecco und hat eine Schnapsidee, so ey, lass doch mal so ein Shirt machen. Und dann rollt man da so rein und am Ende ist es viel größer, als man eigentlich dachte und man hat viel mehr Arbeit, aber dann zieht man es halt durch. Also es ist nicht so, okay, wir wollen jetzt dieses Jahr noch drei solche Projekte machen, sondern es ist so ein fortlaufendes Ding. Und wenn halt eine Aktion zu Ende ist, dann ja, überlegt man sich wieder was Neues. Und das ist aber schon eher was Internes. Also nichts, was wir jetzt irgendwie mit einer Leserschaft besprechen oder so.
Janik, Crowdfunding an sich, ich will schon so ein bisschen überleiten und einpacken eigentlich, weil das Thema an sich insgesamt, der ja auch ganz spannend ist, siehst du da von deinem Blickwinkel aus, von dem, was du drumherum nicht mitkriegst, nicht eigentlich auch als eine sehr sinnvolle Option für Projekte, denen es in Anführungsstrichen mehr um Kultur und weniger um Industrie geht? Ist das die einzig logische Antwort darauf, solche Projekte zu machen? Was würdest du sagen?
Die einzig logische weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr sinnvolle, ne? Weil es ja auf jeden Fall, sag ich mal, ohne große Schnörkel sehr direkt laufen kann. Also was wir jetzt eben auch alles besprochen haben, es fallen halt viele, viele Einflussfaktoren irgendwie weg, die vielleicht die dieses Projekt am Ende so ein bisschen verwässern würden. Dann hat irgendwer irgendwie doch noch eine zweite Meinung dazu, eine dritte und eine vierte. Und ich glaube, das kann man sich, den Weg kann man sich quasi so ein bisschen sparen. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass die ganzen so Crowdfunding-Projekte ja aus der Traufe gehoben werden, so sagt man, glaube ich. Weil es ja am gewissen Punkt quasi am meistens ja Kapital dann fehlt. Also es ist dieser schmale Grat, sich Leute dazu zu holen, weil man halt Geld braucht, so, und dafür natürlich auch irgendwie was abgeben muss, weil einem im seltensten Fall jemand einfach was schenkt. Jetzt habe ich ein bisschen den Punkt verloren, wo ich gerade hin wollte.
Bin ich mal gespannt, wie du den wieder einfängst.
Ja, schwierig. Ich glaube gerade gar nichts. Der Punkt ist weg bei mir.
Ich glaube ja, ich kann dazu dir noch kurz eine Einschätzung geben.
Meine Nisse rettet dich gerade
sehr. Ja, danke. Danke dafür.
Sehr gern. Es gibt, und ich will auch die Plattenfirmen nicht schlecht reden, weil denen haben wir auch ganz, ganz viel zu verdanken. Auch ich, wie gesagt, Musik hat mir schon öfter wahrscheinlich auch das Leben gerettet. So eine Band wie Nirvana, Grunge gab es nicht in der Form, oder Punk oder alles, was ein bisschen progressiv war, oder die halt Rammstein gesigned haben. Da muss ja jemand sitzen und auch dran glauben. Und das heißt, wenn jemand daran glaubt und sagt, genau, wir gehen mit diesem, ich glaube auch Nirvana, da war auch nicht, dass die Band war nicht vorne auf dem Bild, da war halt dieses Kind bei der Nevermind drauf aus dem Swimmingpool, hinter diesem ein Dollarschein dahinterher geschwommen ist und so. Wenn jemand daran glaubt und dann mit den Mitteln und dann mit diesem großen Hebel und diesem großen, der großen Maschine von einem Major dir die Freiheit und die Möglichkeit gibt, Kunst und Kultur total im Extrem und am Limit, und wir gehen jetzt mal in einen Bereich, den gab es vorher nicht, wir gehen jetzt so tief in die Untiefen dieses Universums, und entweder wir fallen auf die Fresse oder auch nicht, aber wir packen jetzt einfach mal 5 Millionen hier rein und bringen das weltweit raus. Und das kann auch in die Hose gehen. Und dann gibt's auch Leute, die sagen so, nee, das trauen wir uns jetzt halt auch als Plattenfirma. Dann hast du im besten Fall als A&R oder Labelchef irgendwie davor Celine Dion und Whitney Houston und so irgendwie groß gemacht. Und kannst dann sagen so, und hier vertraut ihr mir jetzt auch. Und dann ist es auch cool. Das heißt, es ist nicht der einzig logische Weg, aber die Möglichkeiten und Mittel, dass jemand bei einer Plattenfirma sitzt und dieses Go gibt wie in den 80er, 90er Jahren oder 70er, 60er, wann auch immer, das ist vermutlich ein bisschen geringer oder stärker eingeschränkt als früher. Aber was ja auch cool ist für die ganzen Indie-Leute, weil man inzwischen halt auch nicht mehr diese großen Hebel braucht, dank TikTok und was weiß ich. Aber es ist nicht der einzige Weg. Aber es ist einer, der halt sinnvoll ist. Aber der ist alleine auch schwierig. Also ich sitze hier 3 Wochen lang und habe hier so Aufkleber und habe hier, ne, so Stapel an irgendwelchen Versanddingern, die ich machen muss. Also ich bin jetzt auch wirklich meine eigene Plattenfirma und versende jetzt halt irgendwie 300 individuelle Einzelbestellungen. Muss man auch wissen. Also ich sage jetzt auch nicht, ey, jeder, der Bock drauf hat, muss unbedingt Crowdfunding machen.
Ich glaube, da ist für mich eine ganz spezielle Essenz drin, und das ist das, was die mit der Frage, die ich an Yannick gestellt habe, die ich ganz wichtig und entscheidend finde. Wir sind ein Hip-Hop-Podcast, den kann ich dann hier mit Hip-Hop anfangen. Hip-Hop hat an der Stelle dann doch immer schon diese Supportive-Nähe schon immer gehabt, und die sorgt auch immer dafür, dass du überall immer wieder eine Gruppe an Menschen findest, wie groß die auch immer werden kann, die Bock hat, dich als Persönlichkeit zu unterstützen, zu dir Seite zu gehen. Das geht über das berühmte Beispiel der Boxen, die irgendwann in den 2000ern, 2010ern gekommen sind, um Deutschrap Support zu supporten. Das geht mit Ticketkäufen auf Konzerten, mit dem Aufruf von Künstlern und Künstlerinnen, Streaming, Handys 24 Stunden laufen zu lassen, um Streaming-Zahlen abzugraden und allem drum und dran. Das heißt, diesen Support, den gibt es immer da drin. Und das ist dann aber auch ein Geben-Nebenspiel, und da steckt ja mal mehr, mal weniger auch drin mit dem, was ihr macht. Einfach, dass die Leute sich wahnsinnig über freuen, B, dann aber auch vielleicht auf Künstlerseite dann noch ein kleines bisschen was fordern oder vielleicht auch selber Ansprüche auf das erheben, was sie denn supporten an dieser Stelle. Ihr habt beide zwei ganz schöne Themen mitgebracht, die ich irgendwie mit einweben möchte, weil ich sie spannend finde, was das Gesamtpaket angeht, in dem wir gerade draußen unterwegs sind. Und Mina, ich glaube, ich möchte mal bei dir anfangen, denn du warst beim Coachella Festival Reihe 1 und hast empört etwas erlebt, was du sofort zum Thema machen wolltest.
Ich war nicht selbst dort. Ganz so viel Geld habe ich noch nicht, dass ich mir ein Coachella-Ticket und einen Flug nach L.A. leisten kann. Aber ja, ich habe es verfolgt online, das ganze Ding um den Frank Ocean-Auftritt auf dem Coachella-Festival. Und vor allem die Reaktion. Ja, genau. Er ist nach, ich glaube, 7 Jahren zum ersten Mal wieder aufgetreten. Die Fans, wie das bei Frank Ocean so ist, warten händeringend auf ein neues Album, auf Auftritte, irgendein Lebenszeichen von ihm. Und ja, das gab es jetzt mit Livestream, sollte es ja stattfinden. Der wurde eine Stunde vorher abgesagt. Dann wurde die ganze Show noch über den Haufen geworfen und erst eine Stunde später aufgetreten. Und das würde ich sagen, wahrscheinlich nicht in Bestform. Und ja, ich habe die Reaktionen im Internet verfolgt. Sehr viele Fans, die sehr wütend waren, obwohl sie selbst nicht mal vor Ort waren. Und so, man hat ganz viel gelesen, irgendwie so, ja, Frank Ocean hasst seine Fans und so, was ich irgendwie sehr befremdlich fand. Und ja, das hat mich zu der Frage geführt, die ich hier mitbringen wollte, weil mich auch interessiert, wie ihr das seht. Und welchen Anspruch habe ich, wenn ich ein Ticket kaufe? Also darf ich überhaupt irgendeinen Anspruch an einen Künstler, an eine Künstlerin haben, wenn ich ein Ticket für ein Konzert kaufe, außer dass das Konzert stattfindet und dass die Person natürlich irgendwie ja das einigermaßen gut über die Bühne bringt?
Ja, also ich habe dazu ein klares Gefühl, aber es sei denn, irgendwie brennt es jetzt richtig auf der Zunge.
Leg los.
Ich glaube, es gibt zwei Arten von Künstlern, wenn man so will. Das eine ist ein Performer, so wie Helene Fischer. Also du bekommst das, was du im Trailer siehst, so ungefähr. Die machen dann ja auch so Trailer von, jetzt kommt der Cirque du Soleil ist mit dabei und so viel Tänzer und so. Du weißt ungefähr, was du zu erwarten hast. Und dann gibt es halt richtige Künstler, also Artists. Und wenn du zu Frank Ocean oder zu Danny Brown oder JPEG Mafia oder selbst Beyoncé gehst, dann weißt du, du hast es mit jemandem zu tun, der irgendwas macht, was wirklich aus ihm heraus entsteht, auch aus der Laune des Tages vielleicht. Und jemand, der so introvertiert ist, so selten auftritt, keine Interviews gibt wie Frank Ocean, da weißt du auch als Fan, der wirklich sagt, ich gebe da Geld aus, ich fahre dahin, dass alles passieren kann, wie bei Kanye. Du musst davon ausgehen, dass die Show geht nicht eineinhalb Stunden, sondern fünf, oder sie geht auch nur eine halbe Stunde. Und das ist halt auch einfach Zeit geschehen und Geschichte, die geschrieben wird, und du warst halt dabei, ob es dir gefällt oder nicht. Und ich glaube, diese Verzögerung kam, weil er eigentlich so eine Eiskunstlaufbahn dahin bauen wollte, die dann immer wieder weggeschmolzen ist. Das heißt, deshalb hat es die Show verzögert, deshalb wollte er das auch nicht als Livestream übertragen lassen, weil es nicht das ursprüngliche Konzept war von dem, was er sich ausgedacht hat, und hat dann trotzdem diesen Auftritt gemacht. Der hätte auch, was er glaube ich schon 3-4 Mal gemacht hat in der Vergangenheit, auch absagen können, wenn er sagt, das ist die Vision, wenn die nicht genauso gemacht wird, dann mache ich das nicht. Was ja die Ernsthaftigkeit von so doll will er das, was er sich ausgedacht hat, den Leuten so präsentieren, so ein bisschen unterstreicht. Ich finde es auch nicht immer cool, auch gerade wenn Künstler irgendwie zu spät kommen oder dann nach 20 Minuten wieder runtergehen. Aber bei gewissen Leuten weiß ich, ey, das ist Frank Ocean, das ist 50-50, ob du überhaupt kommst, wenn er kommt, ob das geil wird oder scheiße, ob das super arty wird oder einfach, er spielt seine Songs total schön und ich bekomme genau das, was ich mir erhoffe. Das darfst du bei manchen Leuten nicht machen. Wer wirklich Frank Ocean Fan ist, der weiß das. Und wer den einfach nur cool findet, der hat halt ein Problem, aber der weiß auch nicht, mit wem was da gerade zu tun hat.
Ja, ich glaube auch, das Entscheidende ist, auch so ein bisschen dieser Unterschied zwischen, was du eben angesprochen hast, ist es halt wirklich eine künstlerische Show, so, und die hat warum auch immer nicht funktioniert und deswegen ist sie geändert worden oder ist auch einfach nach Konzept nur eine halbe Stunde lang, oder ist es jetzt Kontrastbeispiel wie ein Haftbefehl vor ein paar Monaten einfach betrunken und zu spät und einfach irgendwie nicht fähig, eine Show zu spielen, so, dann hat man natürlich irgendwie Grund, sich aufzuregen und kann da sauer sein. Ansonsten sehe ich das eigentlich sehr ähnlich wie Nisse. Und ich würde da, glaube ich, auch noch mal ein bisschen differenzieren, ob man auf eine Solo-Show geht oder ob man zum Beispiel einen Festival-Auftritt sieht. Mhm. Also ohne jetzt auch jemals auf dem Coachella gewesen zu sein, aber das ist ja schon die Ausgeburt eines Instagram-Festivals, sehen und gesehen werden. Ja, weiß ich halt auch irgendwie nicht, schwer zu sagen, wie viel ist denn da jetzt wirklich ernst gemeinte Show und wie viel ist denn Selbstdarstellung. Und
das kann ich gar nicht genau. Das gehört ja im Zweifel auch zur Show.
Ja, genau, aber mit wie viel, ich weiß auch gar nicht, mit wie viel Erwartung ich da überhaupt hingehen würde auf so ein, auf dieses spezielle Festival. Und wenn ich mir jetzt an mich denke, so zum Beispiel dieser klassische Splash-Besuch, so, da erwarte ich vom Künstler was ganz, ganz anderes. Da erwarte ich wahrscheinlich eher die 5-6 Hits, schöne halbe Stunde haben miteinander. Und wenn ich jetzt eine Solo-Show angucke, dann muss ich sagen, habe ich auch schon Bock drauf, dass da irgendwie 1,5 Stunden gespielt wird und dann eine Bandbreite an Songs performt wird, auf jeden Fall.
Ich finde, es hängt an der Bühne. Und die birgt dann ja schon auch eine gewisse Verantwortung dieser gegenüber, inklusive der Anzahl der Menschen, die davor stehen. Da finde ich den Ticketpreis und die Möglichkeit dessen, ich habe Geld dafür bezahlt, also wir hier was sehen oder so, das finde ich gar nicht so relevant. Dann bin ich schon voll im künstlerischen Aspekt und dem Risiko, das man im Zweifel angehen muss. Und wenn man sich am Ende das Statement von Frank Ocean ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, der nach allen möglichen, auch offiziellen Statements einfach meinte, ist nicht das, was ich zeigen wollte, aber ich habe es genossen, da draußen zu sein. Wir sehen uns bald wieder. Schöne Grüße. Bringt so ein bisschen auf den Punkt, dass das ganz anders in seiner Welt stattgefunden hat, als bei den unzähligen Menschen, die im Social Media ihn dafür zerfleischt haben, dass er nicht das geliefert hat, was man gefälligst haben wollte. So. Was darin natürlich in meinen Augen ganz groß steckt, ist auch die Kunst zu failen. So. Die ist, glaube ich, auch nicht unerheblich und die macht Künstler auch zu Künstlern. Und das kann ja auch im Scheitern ja eine Schönheit geben oder eine Erinnerung oder etwas Besonderes, was es definitiv nicht mehr geben würde, wenn künstliche Intelligenz übernehmen würde.
Jetzt willst du direkt überleiten, ne?
Ja, okay. Ich habe einfach gedacht, ich baue die mal aus. War so schön gerade. So.
Ja. Trotzdem noch eine kurze Sache zu Frank Ocean.
Ja, mach gerne. Ich mag nur Überleitung, deswegen musste ich
die. Ja, die war sehr gut. Die kriegst du von mir auf jeden Fall hier gecredited. Es gab zwei Aussagen. Ich habe mir auch dazu viel reingefahren bei YouTube. Einer meinte, ey, das ist ein Künstler, du gibst ihm dein Geld. Und normalerweise, wenn du jemandem Geld gibst, zum Beispiel im Restaurant, und das schmeckt nicht gut, ist faul, was auch immer, dann darfst du wenigstens sagen, ich find's nicht gut, bekommst irgendwie ein anderes Menü oder Geld zurück oder was auch immer. So hat das die eine Seite gesehen. Und die andere Seite, und auf der bin ich einfach mehr, ist so, nein, du gehst in ein Michelin-Sterne-Restaurant und da sagst du, ich möchte dieses Menü, wie das aussieht, ob das groß oder klein ist, da hast du keine Kontrolle mehr drüber. Es kostet 120 Euro und du musst es so nehmen. So, und das finde ich ist nicht schön, vor allem wenn du da wahrscheinlich seit 10 Stunden in der sengenden Hitze in so einem Wüstenstaat irgendwie da die ganze staubige Luft einatmen musst bei Coachella. Aber wie gesagt, bei Frank Ocean und Kanye ist es das, was es ist. Und das sind einfach Sterneköche. Und du gehst dahin, weil es einer der Besten ist, ein Goat. Und ein Goat ist ein Michelin-Chefkoch. Und der gibt dir das, was er an dem Tag für richtig hält. Und das ist das, was du akzeptieren musst.
Und wieder, was hast du denn in Reihe 1 gedacht?
Ich weiß gar nicht, ob das so sehr davon abhängt, welche Art von Künstlerin man ist. Also jeder Mensch hat doch mal einen guten und einen schlechten Tag. Und ich bin mir sicher, ihr habt auch Leute, die ihr schon mehrmals auf Bühnen gesehen habt. Und ich kenne niemanden, wo ich sage, das war immer gleich gut. Da waren mal bessere, da waren mal schlechtere Konzerte dabei. Hängt ja auch nicht immer nur von den Personen auf der Bühne, sondern auch vor der Bühne irgendwie ab. Und ich würde das gar nicht so krass differenzieren, sondern auch KünstlerInnen dürfen mal einen Scheißtag haben und mal nicht so gut auf der Bühne sein wie an einem anderen. Und wenn man wirklich Fan ist, dann glaube ich, sollte man es auch aushalten können, dass jemand mal nicht so einen guten Tag hatte oder vielleicht auch einfach die Setlist nicht nach meinem Geschmack war und nicht meine Lieblingshits gespielt wurden oder keine Ahnung.
Das ist ja persönlich das, wo bei mir es immer aufhört. Ne? Wenn er nicht meine Hits spielt, dann bin ich raus.
Ja, vor allem, wenn er nur einen hat, dann wird es ganz kritisch.
Das ist meine schönste Geschichte. Schön, dass es an diesem Zusammenhang bei der Macklemore-Ryan Lewis-Tour zum Macklemore-Ryan Lewis mega Jahrhundertalbum mit ja auch bis heute Milliarden Streams hinter zwei Songs. Ich habe sie auf dem Hip-Hop-Camp quasi, das Hip-Hop-Camp hat die gebucht, bevor das Album rausgekommen ist. Das heißt, da waren halt diese Weltstars beim Hip-Hop-Camp in Tschechien auf einer viel zu kleinen Bühne für sie. Es war das viel zu groß, war ein wahnsinnig guter Auftritt, weil es noch das junge Wilde der Startpunkt war und auch selber quasi noch euphorisch. Dann habe ich sie auf der Tour in Hamburg in dem gleichen Jahr noch gesehen, wo, und da sind wir nämlich bei Du hast nur einen Hit, ich denke, die gleichen Songs 3-mal gehört habe, inklusive einer 20-minütigen Monolog-Veranstaltung sitzend auf der Bühne, um halt 2 Stunden Show vollzukriegen.
Mega.
Auch das war in gewisser Weise bestimmt Kunst. Ich kann mir jetzt nochmal wieder versuchen, eine künstliche Intelligenz-Überleitung zu bauen oder ich sage einfach Nisse.
Genau, ich habe mich gefragt, inwiefern AI-generierte Songs jetzt auch für uns, aber auch für gerade die nachkommenden und damit aufwachsenden Generationen wahrgenommen werden. Wenn man zum Beispiel sagt, ey, es gibt einen neuen Tupac-Song, der ist zwar nicht von Tupac, aber es ist ein Beat, der so ein bisschen Dre-mäßig ist und es ist auch Tupacs Stimme. im weitesten Sinne und auch einen Text, den Tupac hätte vielleicht so machen können. Es ist aber nicht Tupac. Und dass Tupac-Fans sagen, oh, Hauptsache irgendwie nochmal so das Feeling und irgendwie so das Gefühl, es kommt was Neues, Freshes von dem raus. Oder ob man sagt, es ist aber nicht er, er war nicht im Studio, es war nicht sein Gefühl, es sind nicht seine Worte, es entspringt nicht seinem Geist, seiner Seele und seinem Hirn. Das will ich nicht hören oder so, damit kann ich nichts anfangen, weil es ja diesen einen Song gibt. Es gibt inzwischen sowieso mehrere, aber besonders der von Drake und The Weeknd, der rauskam, der komplett AI generiert wurde, und so krass nach den beiden klang, dass, glaube ich, auch viele, der hat auch viele Streams bekommen, zum einen, weil es halt ein interessantes, spannendes Thema ist, aber ich glaube auch viele Leute gesagt haben, das klingt gut, das höre ich jetzt einfach mal 3-4 Mal, wie auch ein Drake oder The Weeknd Song 3-4 Mal in Schleife hören würde, weil es klingt cool. Und da frage ich mich, in was für eine Richtung wir uns bewegen, ob man sich da so gegenstellt oder sagt, und auch über das Persönlichkeits- und das Recht des geistigen Eigentums, auch was die Stimme angeht, einfach hinwegsetzt und sagt, ich mache mir jetzt einfach mein eigenes Kanye-Album, so wie ich den gern hören würde. Und also wie weit geht das und was macht das mit uns und der Kunst? Das würde mich mal interessieren, was ihr davon denkt.
Also Spoiler Alert, gibt dem Ganzen 1,5 junge Generationen und das ist den Leuten scheißegal. Und trotzdem lassen wir drüber sprechen. Mina, tut's dir weh?
Also ich kann verstehen, dass man es irgendwie spannend findet und sich das anhört, mache ich auch. Einfach weil man wissen will, wie das klingt. Aber ich glaube nicht, dass man wirklich Fan von sowas sein kann. Also weil da gehört ja mehr dazu, gerade bei Rap, finde ich, geht es ja einfach um, plump gesagt, Realness, um Authentizität. Es geht darum, was steckt da für ein Mensch dahinter und das wird eine Computerstimme niemals schaffen können, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass daraus wirklich Fans entspringen können und man irgendwas bewegen kann oder so.
Ja, würde ich mitgehen. Ich glaube auch, ein oberflächliches Hören, einfach weil es, was du eben sagst, ne, es weckt Interesse, man hört halt mal rein oder der Song klingt auch einfach, geht einem halt einfach gut ins Ohr und das ist irgendwie nicht so relevant, ist es jetzt Drake oder Tupac oder wer auch immer da rappt, so, ich feiere den Song halt einfach, dann glaube ich, gibt es schon viele Leute, die sich das gerne anhören, aber gerade Menschen, die sich mehr mit einem Künstler auseinandersetzen, wenn man jetzt wirklich Tupac-Fan ist und dann kommt ein neuer Tupac-AI-Song raus, ich glaube, dann sind genau das die Leute, die sagen, nee, das ist kein Tupac-Song, weil er ihn halt nicht selber geschrieben hat und werden den dann auf jeden Fall nicht hören. Und ich muss ehrlich sagen, mir persönlich fehlt auch so ein bisschen die Vorstellungskraft, dass das so solche Auswüchse annimmt. Also für mich ist es jetzt gerade alles noch so eine witzige Spielerei, so, aber ich weiß nicht, mir fehlt einfach ein bisschen die Vorstellungskraft, dass das wirklich so riesengroß wird und so in dem Maße genutzt wird, wie du es jetzt gerade gezeichnet hast.
Ich packe noch was zu meinem Spoiler von eben dazu, so rum. Denn wer von euch hat schon mal Modus Mio Playlist gehört? Alle. Ja. Genau. Wer hat die Playlist gehört und hinten raus oder in der vielleicht oder Mitte auch irgendwann Songs gehört, die vielleicht einen mehr oder weniger angesprochen haben, aber sei es, stell dir vor, du bist aktiver Konsument davon, die dich vielleicht sogar voll angesprochen haben, ohne dass du überhaupt mitgekriegt hast, wer diesen Song gemacht hat. Weil es über die Zeit ja auch immer mehr Künstlerinnen und Künstler gegeben hat, die stattgefunden haben an bestimmten Stellen, ohne dass du einen direkten Bezug zum Künstler hattest, sondern nur zur Musik. Das ist Stufe 1 von, es ist vollkommen egal, wer da performt. Am Ende des Tages geht es um Algorithmen und Zugänglichkeit und ja, zugänglich und ja, das ist, glaube ich, das richtige Wort, ne? Und Eingängigkeit, so rum. Das brauche ich vielleicht, ist das ein Wort? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall in dieser Konstellation. Und damit will ich es nicht gutheißen, ich glaube nur, dass es die logische Abfolge ist. Und die wird dann irgendwann dazu führen, dass und ihr alle werdet irgendwann in eurem Leben noch erzählen können, ja, ich habe noch mitgekriegt, als Tupac am Leben war. Oder ja, ich habe zumindest mitgekriegt, als Tupac noch nicht mehr am Leben war, aber alle noch über ihn gesprochen haben. Und irgendwann kommt die Generation, die fragt, wer ist Tupac? Geil, das ist dieser neue, das ist dieser AI-Rapper, der da einen Hit nach dem anderen hat. Und das ist eigentlich einer, aber das ist 50 Jahre her, das ist scheißegal. Und der Punkt wird kommen.
Genau, ich glaube auch, also ich glaube, es ist unaufhaltsam und wenn jetzt auch zum Beispiel Schauspieler ihr Gesicht verkaufen, die Rechte an ihrem Gesicht, dass die auch in 1000 Jahren noch von den Filmstudios oder in 50 oder 100 Jahren, um es nicht zu abstrakt zu machen, noch nutzen dürfen, das ist ja schon der Weg und uns ist auch nicht unbedingt jedes Mal aufgefallen, wenn man bei Ant-Man, Michael Douglas in der jüngeren Version CI oder CGI generiert gesehen hat oder halt die ganzen Star Wars Sachen und die ganzen jüngeren Versionen von jemanden. Bruce Willis zum Beispiel auch in Looper, aber Bruce Willis ist halt der, der auch sein Gesicht jetzt verkauft hat. Die Rechte an seinem Gesicht, an, ich glaube, ein Filmstudio, dass sie halt das einfach bis in alle Ewigkeit nutzen können für, keine Ahnung, 60 Millionen oder so. Die Zahl kommt mir jetzt nur gerade bekannt vor, kann sein, dass ich mir sowas anderes vermische. Aber dann wird den Leuten, wenn in 50 Jahren Bruce Willis oder ein Film mit dem Gesicht von Bruce Willis kommt und die CGI so perfekt sein wird, dass man den Unterschied nicht mehr erkennt und auch die Emotionen sich übertragen lassen, wird niemand sagen, ich gehe jetzt nicht in den Film, weil es ist nur die CGI von Bruce Willis. Die sagen, wenn es ein guter Film ist, ein guter Film, ich gehe da rein. Und ich glaube, auch wenn ein guter Song AI generiert werden kann, dann ist es halt ein guter Song. Also dieses, wenn Kanye irgendwann tot ist oder Frank Ocean, und die AI ist so weit und sie wird so weit sein, dass in dem Geist so weiter komponiert wird, würde ich nicht unbedingt jetzt schon sagen wollen, also jetzt schon verschränken, dass ich in 40 oder 30 Jahren nicht, dass mein neues oder mein Lieblings-Frank-Ocean-Album nicht vielleicht sogar das AI-generierte ist. Also so, ich lehne mich da nicht zu weit aus dem Fenster, jetzt schon zu glauben, zu wissen, was in 40 Jahren, wie perfekt es sein wird und wie die Jugend auch, wenn die sagen, ey, XXXTentacion oder so, oder irgendwie Mac Miller ist tot, die wollen aber mehr Mac Miller-Kram oder Lil Peep, dann macht das halt eine AI und die wollen einfach nur den Vibe haben, die wollen nur den Spirit und die Atmosphäre von dieser, von diesen Menschen, aber ich glaube, denen ist jetzt nicht wie vielleicht ein Tupac-Fan, die sind spezieller, weil die halt den, da, das ist ein anderer Vibe, aber ich glaube, alles, was in der Internetwelt stattgefunden ist, an so Cloud und Wave und was auch immer Rap, ich glaube, die wollen eher den Vibe haben und ob das jetzt der Computer gemacht hat oder der Künstler selber, wird irgendwann sich vermischen, verschwimmen und dann auch irgendwann egal sein.
Mhm. Aber glaubt ihr nicht, also ich weiß nicht, ob das zu sehr eine Nerd-Perspektive ist, aber dass die Leute einfach Bock auf was Echtes haben und auf, also ich weiß nicht, ja, keine Ahnung, aber hat nicht der Mensch irgendwie das Bedürfnis nach, so, deswegen entsteht ja auch immer wieder irgendeine neue Plattform, irgendeine neue Social-Media-Plattform wie BeReal oder keine Ahnung was, weil am Ende des Tages haben die Leute ja doch irgendwie Bock auf Echtheit, so würde ich sagen.
Nee, also ich habe einen sehr ähnlichen Gedanken, aber ich habe nämlich auch die ganze Zeit im Kopf, dass ich irgendwo noch an das in Anführungszeichen Gute im Menschen glaube, dass es halt immer Leute gibt, die halt Bock haben, echte Musik zu machen und dass ein Drake, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, immer weiter Bock hat, eigene Musik zu machen, statt irgendwann sich hinzusetzen und Musik machen zu lassen, die klingt wie er. Vielleicht ist es zu gutgläubig, aber ich hoffe es auf jeden Fall, dass es in Zukunft so sein wird.
Der größte Fehler, wenn es um Zukunft geht, ist ja von den eigenen Gewohnheiten zu sprechen und der Vergangenheit, dass der Männer rauskommt. Und natürlich gibt es da gewisse Nostalgiefaktoren, die ja auch immer wieder funktionieren. Also die CD gibt es nicht mehr, das Vinyl gibt es wieder und Vinylauflagen werden noch höher. Und da hat man natürlich Nostalgie gewonnen an der Stelle. Das Tape ist auch irgendwie wieder so ein kleines bisschen aufgetaucht. Trotzdem wird keine Vinyl der Welt so viele Streaming-Zahlen erreichen wie der neue Drake-Rapper AI-Performer in 10 Jahren, wenn sich die Gesamtwelt da so automatisch hinbewegt hat. So. Ich meine, wir reden auch von heute von Plattformen, die gab es vor 6, 7 Jahren noch nicht. Guck mal jetzt in 10 Jahre zurück und auf den Musikmarkt, wie der ausgesehen hat. Und dann gucken wir darüber, wo wir jetzt drüber sprechen. Ich bin da voll auf eurer Seite und ich glaube, dass es auch immer diese Liebe und den Wunsch und das Verlangen danach geben wird. Da bin ich mir ehrlicherweise 100%ig sicher, wenn du auch siehst, wie sogar im Printmarkt es immer wieder neue Erscheinungen gibt und Bücher einfach nicht zu ersetzen sind durch Handhelds, die 20 Bücher oder 1000 Bücher in einen kleinen Monitor packen. Das ist die Frage der Gewichtung und der Größe und der Höhe, das ist, glaube ich, nicht zu vermeiden ist, da bleibe ich, das ist mein Ursprung, da bleibe ich dabei. So.
Ich glaube, die Leute haben tendenziell natürlich Bock auf was Echtes, weil es das ist, womit sie aufgewachsen sind und was das Menschliche, diese Verbindung einem was bringt. Das heißt, genauso wie die Pilze im Wald, dass man, weil man das kennt, weil man sieht, weil man vielleicht mit den Großeltern mal Pilze gesammelt hat, das ist natürlich das, was man als das Echte gerne essen möchte, wenn es aber darum geht, dass die irgendwann nur noch in Laboren gezüchtet werden. Es gibt ja jetzt schon ganz viele, so wo Erdbeeren irgendwie, Riesenfarmen, ne, die in den perfekten Konditionen, ohne dass sie komisch gedüngt werden müssen. Oder der Waldboden hat irgendwie Anteile von, und damals noch Tschernobyl. Wenn du weißt, der gesündere und leckere Pilz kommt aus so einer Farm und der vielleicht nicht so gute Pilz ist zwar der echte Pilz, da fangen die Leute, glaube ich, schon an zu überlegen, genauso wie bei Fleischersatz. Die Leute haben natürlich Bock tendenziell auf echtes Fleisch, also die Fleisch essen, die aber den Übergang machen, die müssen jetzt Ersatzprodukte nehmen, weil die sagen, ich habe Bock auf das Echte, ich nehme aber das Ersatzprodukt, um halt die Welt irgendwie zu verbessern oder mein eigenes Leben oder was auch immer. Und ich glaube, wenn irgendwann Drake nur noch Scheißmusik macht, dann sagt man, ich habe aber Bock auf neue Mucke von Drake, dann nehme ich lieber gute AI-Mucke als vielleicht die Scheißmucke von Drake, die er in 15 Jahren machen wird, weil er einfach nicht mehr fresh ist. Ich glaube, die Leute haben, versteht ihr das Bild, die Metapher? Ich glaube, man will das am liebsten das Echte, aber man ist nicht so abgeneigt, dann auch zu was zu greifen, was daraus entstanden ist, was halt vielleicht nicht das Echte ist, aber einem das echte Gefühl gibt und auch sich so gesund anfühlt. Wie gesagt, ein Lil Peep-Fan will einfach den Vibe für einen guten Tag haben, ob es Lil Peep jetzt noch ist oder nicht. Wird irgendwann egal, glaube ich, oder nicht mehr so wichtig.
Aber wenn ich die Wahl habe zwischen einem alten, sehr guten Drake-Album und einem guten AI-Album, dann nehme ich doch das alte, gute Album, oder?
Das mit alt meinst du von 2012?
Keine Ahnung, je nachdem.
Nee, aber wir reden, über Drake, der ist jetzt 57, nicht mehr fresh. Aber es gibt ein AI-Album, da klingt er wieder wie 32. Und also weißt du, ich glaube, natürlich, ich höre dann auch nur die Klassiker, aber angenommen, das sind sehr gute Beats auf dem AI-Album und es gibt mir das Feeling von früher plus neue Songs, die ich noch nicht gehört habe. Ich mag das auch nicht, ich bin kein Fan, aber ich glaube, die Richtung ist so, gerade Leute, die jetzt so viel mit diesem AI-Ding aufwachsen, und ich bin jetzt schon CGI-mäßig so, dass ich denke, oh, die CGI ist nicht so gut bei dem und dem Film, deshalb ist der Film quasi schlechter. Ich bin ja auch schon ein bisschen beeinflusst durch, wie gut hat der Computer das jetzt umrechnen können. Also ich will mich da nicht rausnehmen, aber ich hoffe natürlich auch, dass es nicht so wird, aber ich glaube, es wird so.
Ja, ich mag, wie du darum kämpfst, Mina, und ich glaube, das Ding ist, wir stehen alle auf einer Seite.
Voll, also, ich bin auch bei dir.
Total. Ja, ich glaube, dass nur die bittere Realität reinkicken wird, und dann ist so ein kleines bisschen die Frage, wie groß oder wie klein wird das Ganze. Und guck mal, das Schöne daran ist es ja, und das ist eigentlich eine schöne Brücke zu dem, was wir hier machen heute in dieser Runde, ist, dass es bei allem Großen, bei allem Wilden, und wenn Nisse jetzt der gefeierte Popstar wäre, dann müsste er nicht über ein Crowdfunding-Projekt nachdenken, weil es in irgendeiner Stelle auf dem Karriereweg aber einen Grund gibt, warum es noch nicht diese Millionen Menschen da draußen gibt, die verstehen, was für ein guter Künstler ist, gibt es halt so etwas wie Crowdfunding, das dazu führt, dass er auch zumindest im Kern einer bestimmten Gruppe aktiv sie abholen kann, um mit denen gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten. Und das Gleiche gilt ja bei dir mit jedem Projekt, das ihr in dem Rahmen macht, dass er dafür sorgt, wenn es erstmal der kleine Kern ist und von dort aus wie eine Pflanze growen kann. So, ich glaube, dieses Bewusstsein braucht man immer. Und wenn da draußen dann der AI Drake 2040 die Charts dominiert und Tupac sein 28. AI, das ist ja nicht mehr Album wahrscheinlich, seine 28. AI Single 1 gefeiert hat. Was weiß ich, was da, oh, da kann noch Sachen auf uns zukommen, Leute, ne? Da, boah. So, Biggie featuring Tupac und so eine ganze Sache. Und dann Changes 2025 oder so, solche Sachen sehe ich da. Das wird es alles geben. Da glaube ich, müssen wir die Illusionen rauben. Aber ich glaube, dann geht es halt ehrlicherweise darum, wie man an der anderen Seite dafür sorgt, dass genau das, was du beschreibst, was man haben möchte, wo es immer Menschen geben wird, dass das weiterlebt. Und dann führt es vielleicht dazu, dass es halt nicht mehr 500er Vinylauflagen werden, sondern wieder 5000er. Und das ist ja eigentlich auch eine ganz geile Sache. Und ich habe zum Beispiel hier hinten liegt es mir gerade das Tape von, also neben der Vinyl auch das Tape von De La Soul Reissue gekauft. Einfach nur für die Sache.
Geil. Richtig, ja, schön.
Ich glaube, werde ich auch, glaube ich, auf ewig irgendwie so machen.
Und jetzt willst du den Übergang machen, wo wir gerade über Classics reden?
Nee, pass mal auf. Ja. Tja, pass auf, lern von den Besten.
Ich war auch mal Moderator.
Einer, von dem ich mir definitiv auch mal einen AI-Song anhören würde, aber glaube ich auch diese Schmerzen hätte darin, in dem Bewusstsein, dass ich das ja auch im Original kenne, ist Big Pun. Und das ist unser Classic der Woche. Rest in Peace.
Genau, Big Pun, Capital Punishment hast du dir diese Woche ausgesucht als Classic der Woche. 28.04.98 ist das Ding rausgekommen. War sein Debütalbum und gleichzeitig einziges Album, was zu Lebzeiten erschienen ist. Eine illustre Feature-Runde. Wyclef Jean, Fat Joe, Prodigy, Inspector Deck, Busta Rhymes und viele andere drauf. Dementsprechend hat das Ding Platin-Status erreicht, ist auf Platz 5 der US-Charts eingestiegen. Und ja, ist 90er Jahre New York Hip-Hop Essential, würde ich einfach mal so behaupten. Oder was denkst du, Nico?
Erstmal Gäste, habt ihr eine Meinung zum Album? Zum Künstler? 25 Jahre her.
Ja, war ein bisschen vor meiner Zeit. Beziehungsweise, also ich mich gab es schon, aber ich habe noch nicht so viel Musik gehört und vor allem nicht bewusst. Man hat natürlich mal nachgehört, ist jetzt kein Album, was mir persönlich viel bedeutet. Es gibt so ein paar Songs wie Boomerang, die ich feiere, die ich geil finde, die in meiner Playlist landen. Aber das ist jetzt kein Album, was ich als Album höre.
Skandal.
Ja.
Das tut mir leid.
Ach, ich fand den cool. Der hatte sehr gute Reime, guten Flow. Ich habe das Album als Ganzes ehrlich gesagt nie gehört. Also ich habe das vielleicht mal, aber ich erinnere mich überhaupt nicht. Ich weiß nur, der war auch viel in dem Big L, also in diesem New York-Umfeld von sehr guten Lyricists. Ne? Ja, also guter Rapper gewesen auf jeden Fall. Aber das Album habe ich ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm.
Ist einer dieser Fettsäcke der 90er US-Rap-Zeit, der wahnsinnig großen Impact hatte und so als der Latino-Biggie quasi auch eigentlich eine glorreiche Zukunft vor sich hatte, wenn nicht halt die leichte Übergewichtigkeit, war riesig,
leicht,
Fettsack, ihm dann einfach zum Verhängnis geworden ist und er genau daran gestorben ist, vor seinem zweiten Album. Im Prinzip fertiges Album fertig gemacht und dann verstorben vor Release. So was zu beim zweiten Album mit so einer Single wie It's So Hard und einem auch einem sehr bewegenden Video dazu, glaube ich, jeden, der damals das Live miterlebt hat, auch krass ergriffen hat und vorher einfach ein sehr, sehr cooler Rapper gewesen ist, der wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, ist aber dann doch etwas, was in den 90er hängen muss und so ein bisschen, wenn man Bock darauf gehabt hat, dann. Und es gibt da so, das kann man, glaube ich, relativ einfach heute ja bei Streamingdiensten, ne, so mal ganz kurz die 3-4 Hits sich rausholen. Wenn du die rausholst, dann weißt du auch, wer Big Pun ist. Und ich finde, es macht Spaß und durfte halt auf keiner Party fehlen, die in den 90er Nullern irgendwie passiert ist. Deswegen Rest in Peace, liebe Grüße. Was habt ihr denn so? Fangen wir mal bei dir an, Mina.
Classic. Ja, ich hab die Black Eyed Peas mitgebracht mit Elefunk aus zwei Gründen. Einmal, weil es, glaube ich, kein Album gibt, was mich so sehr in mein Kinderzimmer zurückbeamt wie dieses. Und gleichzeitig aber ich immer noch so gerne höre. Und weil ich finde, dass das nicht genug als Classic gewürdigt wird. Und sowohl die Black Eyed Peas als auch Fergie nicht genug als das gesehen werden, was sie eigentlich gemacht haben. Und dass sie da ein verdammt gutes Album gemacht haben.
Oh, das juckt mir in den Fingern, ich leg los. Aber, komm, sag du mal, hast du etwas zu diesem Album zu sagen?
Das ist aber nicht das Album, wo That's My Jam drauf ist, ne?
Nee,
das Elefunk ist das, wo die Hits drauf sind. Also wo sie mit Fergie dann, genau, ich verwechsel bei Black Eyed Peas manchmal die chronologischen Abläufe.
Where's the love? Machen sie eine typische Handbewegung dazu.
Ach, ich finde die,
wird jetzt schon diplomatisch.
Nee, gar nicht diplomatisch, weil ich würde lügen, wenn ich nicht auch bei 2-3 Songs von denen irgendwie ein gutes Gefühl gehabt hätte. Deshalb, es ist einfach ein bisschen die logische Weiterentwicklung von dem, was die Fugees damals gemacht haben, wo sie aufgehört haben, was wahrscheinlich auch besser war. Und die haben halt gesagt, bevor wir aufhören, gehen wir jetzt halt den Schritt, der uns unser Leben auch wirklich endgültig finanziert, weiter. Ach, ich find's irgendwie cool und kann nicht haten, ich höre es aber nicht. Aber wenn es auf einer Party läuft und von mir ist auch nach einem Big Pun Song, dann sage ich auch so, ey, gute Laune, ist doch in Ordnung. Ich bin auch weicher geworden, das Altersmilde, die hier spricht.
Ja, das gehört wahrscheinlich dazu und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum. Weil, also sagen wir mal so, ich muss ganz kurz nebenbei hier mal ein kleines bisschen suchen, deswegen gucke ich hier ein bisschen hoch, wenn ihr mich seht, weil ich das Album davor auf jeden Fall mir nochmal vor Augen führen möchte. Kann ich gerade nicht, irgendwie spinnt das hier. Denn für jeden, der mit dem Black Eyed Peas groß geworden ist und Elephant Funky ist das, glaube ich, da vorne, mit dem Album groß geworden ist, das war ein Black Eyed Peas, das war unheimlich Hip-Hop, interessant, total eingängig, geiler Vibe, Punkt. Und dann kommt Fergie. Und ich glaube, es gibt ungefähr aus der Generation, lass mich lügen, wahrscheinlich so 10 von 10 Menschen, die sagen würden, Fergie hat die Black Eyed Peas kaputt gemacht. Und ich gehöre zu denen, die das auch mit unterschreiben, weil bei aller Eingängigkeit und bei allem Erfolg und liebe Grüße, herzlichen Glückwunsch, Millionen verdient, alles richtig gemacht. Das hat wehgetan.
Aber man muss es anders basieren, weil das klingt fies. Die Black Eyed Peas haben sich dann, wenn dann, überhaupt selbst kaputt gemacht mit der Entscheidung, Fergie dazugeholt zu haben, aber nicht, dass Fergie das war. Das klingt irgendwie nicht richtig, weil die haben ja die Entscheidung getroffen, sie dazuzuholen.
Ja, ja, ja. Das finde ich total. Das ist die politisch korrekte Variante von ein bisschen plakativ.
Ich glaube nicht, dass die reinkam und gesagt hat, so, ey, ich mache jetzt hier die Ansage und so wird das Album jetzt klingen. Die haben schon sie so eingesetzt und sie musste auf einmal als Schutzschild dafür herhalten, oh, wo sind unsere Oldschool-Rap-Backpack-Consciousness-Rapper hin? Das haben die sich schön selber eingebockt.
Ja, so. Hast du wahrscheinlich wirklich vollkommen richtig, so Schutzschild, bam. Aber ich werde halt auch nie vergessen, wie Fergie dann auf ihrem Soloalbum, glaube ich, London Bridge Song hat und den vor der Tower Bridge performt.
Oder das ist aber auch irgendwie cool.
Nee.
Das war aber kein schlechter Song.
Ja,
das war kein schlechter Song.
Das finde ich, ja. Find ich eine witzige Wahrnehmung, weil bei mir zum Beispiel war es so, dass als Elephant damals rausgekommen ist, habe ich Elephant, das auch,
genau.
Auch im Kinderzimmer gehört, hat mir dieses Worth the Love Video, wo sie überall dieses rote Fragezeichen hinkleben, das Musikvideo, weiß ich nicht wie oft angeguckt und hab's gefeiert. Und für mich, also ich kannte die Black Eyed Peas nicht, für mich waren das Newcomer. So, ich habe die zum ersten Mal wahrgenommen, gehört und dachte so, boah, krass, richtig geil. Und dann, was du gesagt hast, Fergie hat die Black Eyed Peas kaputt gemacht, wie auch immer, das haben sie für mich dann irgendwie ein oder zwei Alben später gemacht, als sie denn wie alle anderen auf diesem David Guetta macht einen Elektro-Remix-Film, wie auch immer waren. Und da habe ich dann gedacht, boah, nee, das ist doch Scheißmucke, da hab ich keinen Bock mehr drauf. So, aber das Album habe ich auf jeden Fall noch gefeiert als kleiner Junge im Zimmer. Definitiv.
Ja, das heißt, wenn man zusammenfasst, sind sie halt konsequent den Weg des, also sie sind dem Beruf gefolgt, so formuliere ich es mal vorsichtig. So,
aber Nico, siehst du, was passiert? Du bist hier im Fernsehen, ich hier, Yannick.
Ja, ja, genau. Ich finde das total geil.
Und
dieser hat
so einen Moment so von oben. Und dann kommt Mina so oben. Wirklich so von Alter zu Alter kann man sich damit mehr arrangieren.
Ja, das finde ich total lustig. Und auch aus der
Entfernung. Aber das ist ja auch voll mit Hits, dieses Album.
Ja, Songwriter also technisch ist es ein Geniestreich.
Also man kann die Hälfte dieses Albums ohne Probleme auf einer Party spielen und alle gehen ab.
Ja.
Mindestens die Hälfte.
Ich habe jetzt hier kurz vorher noch mal reingeguckt bei Spotify. Ich glaube, Worth the Love, so der Hit, irgendwie über 700 Millionen Streams. Das Video dazu bei YouTube fast 1 Milliarde Klicks. Das sind 900 irgendwas Millionen oder so. Das sind absurde Zahlen einfach.
Ja, aber ja, ich finde es gut. Aber ich, ja, das ist ein bisschen Yoko Ono Beatles. Oder da könnte man jetzt auch sagen, Joy Delaney kam dazu und dann war Freundeskreis auch nicht mehr das, was sie mal waren. als sie mal so einen Song, ich liebe die, also ich finde alles toll, aber ich sag nur, irgendwie.
Du weißt, dass wir jetzt Zitate posten, ne? Das geht ganz schnell.
Nächste Woche. Ich verstehe mich gut mit ihr, ich liebe die, das ist toll zu stimmen.
Genau, Bridging the Gap, deswegen drehe ich mich im Kreis. Bridging the Gap ist das Album. Ja. Mann, Alter, das hat mich so sauer gemacht. Aber ich muss auch, den Fair Shot gebe ich dazu, aus dem Moment damals war es okay. Nimm mir das an. Ich formuliere es für dich neu, weil auch diese Zitate fliegen mir um die Ohren. Pass auf, jetzt Zitattafel auf, ne? Komm, leg los. Als Fergie zu den, das ist zu lang, ne? Als Fergie bei den Black Eyed Peas angefangen hat, haben sie auf jeden Fall eine ganze Generation Rap-Fans verloren. Bringt es das auf den Punkt? Ist das moderat genug für euch alle? Weil da, ja, komm. Das war Beginning. Wann, wie alt warst du da? Du bist nicht mit. Du bist nicht, ja, aber du bist nicht mit Bridging the Gap groß geworden. Das ist das, was ich meine.
Nee, gar nicht.
Ja, und der zweite Punkt ist der, damit ja natürlich aber auch, und das ist vollkommen fair, Mucke gemacht, die so krass groß die ganze Welt umspannt hat, und das ist 20 Jahre her. Heute wäre das ja ein ganz anderer Effekt als der, den wir auf diesen ganzen Epochen mit Rap und also mit Rap im Ganzen, was ist da noch erlaubt, wo sind die Scheuklappen, wie viel darf man noch in den vergangenen Generationen quasi miterlebt hat. Und da war das damals auf jeden Fall kurz vor Hochverrat.
Aber
Where's the Love ist aber einfach ein Brett. Punkt.
Ja, und was ich finde, was man dazu sagen muss, ist, dass gerade diese poppigeren Songs und diese poppigeren Momente auch in der Hip-Hop-Welt, dass die aber ganz viele neue Leute dazu holen. Ich meine, ein Kollege sagt, ich glaube, Dendemann ist einer seiner Lieblingsrapper. Viele Leute haben mit sowas wie Fettes Brot angefangen, das zu hören, oder von mir aus 5 Sterne, oder die damals 11, 12, 13 Jahre alt waren, die jetzt zu den ich mach das und das mit deiner Mutter Rappern gehören. Also wie du einsteigst und was du dann Hip-Hop oder Rap-technisch dann machst und was du auch der Community oder der Szene halt hinzufügst, ist ja in der Entwicklung noch was ganz anderes. Ich habe auch mit Hip-Hop Ray angefangen, da würden auch irgendwie Lords of the Underground-Fans sagen, also weißt du, ich glaube, so ein sanfter Einstieg, der auch manchmal von so einer richtig poppigen Nummer kommt, hat teilweise die härtesten, krassesten Rapper mit der besten Technik hervorgebracht, obwohl sie von Fettes Brot kommen. Und deshalb finde ich das immer noch total okay.
Geil, das bringt es echt total gut auf den Punkt. Und das Schöne am Ende ist ja, jede verdammte Generation hat ihre eigenen Do's und Don'ts, was Mucke angeht. Und die haben sich halt über die Generation immer weiter verändert. Und dann, ich komme gerade heute Vormittag aus einer Backs Love and Hate Produktion, frag die mal zu Fergie. Aber ich glaube, frag die auch mal zu Bridging the Gap und dem Album, da war auch schon zu viel Funk und zu wenig zu. Nee, bin ich sehr Funk. Aber naja.
Ganz kurz eine Sache noch.
Ja, komm, du willst auch einen machen.
Ich glaube, was auch einfach ein Unterschied ist, ich glaube, für viele junge Mädels war das auch einfach ein Ding. Das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo dann vielleicht auch manche Leute nicht mehr folgen konnten, weil natürlich Fergie sowas Empowerndes hatte und das natürlich für ein junges Mädel wie mich damals einen anderen Effekt hatte, wie für jemanden, der auf einer Hip-Hop-Jam rumhängt, ist, glaube ich, auch irgendwie verständlich.
Ey, sagst du was vollkommen Richtiges? Und wenn man dann wieder zurückblickt, dann ist das auf jeden Fall eine der Persönlichkeiten, die damals dafür einen Einschlag gesorgt hat. So.
Ja, voll.
So. Auch in Deutschland, ne? Tic-Tac-Toe oder so. Also ja. Ein oder andere sehr, sehr gute Rapperin hat das mit 10 gehört und da auf jeden Fall sich 2 Scheiben abgeschnitten und wurde dann vielleicht Lady Betray oder so, wer weiß.
Ja, ja.
Technisch sehr gute Rapperin.
Ey, vollkommen.
Wir würden es aber haten, weil Love and Hate wird das wahrscheinlich bei euch auch irgendwie nochmal anders diskutiert werden, aber.
Ja, aber du hast, an dem Punkt hast du vollkommen recht, stelle ich 2 Schritte zurück. Alleine der Impact, wenn man zurückblickt auf diese Zeit, ist großartig. So, was ich am Anfang meinte mit einfach dieses musikalische Real Rap, Rap-Dudes machen Real Rap, Rap-Album und auf einmal ist das nicht mehr, weil da jetzt so Popmusik gemacht wird. Aber wenn man das mit dem Blickwinkel betrachtet, dann ist das ein nochmal wichtigerer Punkt auf der Gesamtzeitachse, so würde ich es beschreiben. Und wenn ich hier im Hintergrund Where's the Love höre, weil ich mich einstimmen wollte, ich springe dann mal ein bisschen durch die Mucke, brauchen wir immer noch deinen Classic, Nisse?
Mein Classic, ich habe kurz überlegt, eigentlich, weil ich dachte, es wären wahrscheinlich sehr viel mehr Männer genannt als Frauen, wollte ich Teyana Taylor mit KTSE, Keep the Same Energy heißt es, glaube ich, reinbringen. Aber habe dann gemerkt, ich glaube, sie rappt nur auf 2 von 8 Songs und habe dann einen Kompromiss gefunden und der ist für mich, auch um ein bisschen Kontroversie reinzustreuen, Kanye West presents Good Music's Cruel Summer. Das, wo zum Beispiel Don't Like, Mercy und Click drauf sind. Und ich habe das reingebracht, genau deshalb, weil von, keine Ahnung, 12 Songs oder so, vielleicht sind es auch mehr oder weniger, aber der Großteil der Songs sind halt Hits. Es ist überhaupt nicht zeitgemäß, super viel Sinti-Kram, auch die Themen und so. Es wird, glaube ich, nicht so richtig gut altern, bis auf vielleicht 2 Nummern. Aber ich finde, das ist ein unglaubliches Album. Auch gerade Crew-mäßig, also da kommt vielleicht ein Wu-Tang-Classic, kann da mithalten, aber gerade so, das ist meine Crew und das sind unsere Songs und unser Sound, ist das schon ganz schön Ansage.
Also früher habe ich es auch genau dafür gefeiert, muss ich sagen, dass auf jedem Song, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Artists drauf sind und jeder nacheinander weg seinen Part und so habe ich gefeiert. Dann für mich aber doch zu viel dieser Party-Sound, sag ich mal, so, ne, Mercy, Click, so die einschlägigen Hits, einfach so zu der Zeit, das ist jetzt ja auch schon, wie alt, 10 Jahre alt, das Ding, viel gehört, aber seitdem dann auch nie wieder. So, das ist mir, weiß nicht, da nicht das Niveau erreicht, wo es denn nachhaltig bei mir im Kopf oder in der Playlist oder wo auch immer geblieben wäre, das Ding.
Ja, verstehe ich.
Aber, also wie gesagt, vor 10 Jahren eingeschlagen wie sonst was, also, da fand ich das richtig, richtig cool. Da war das, hätte es da schon Spotify-Jahresrückblicke für mich gegeben, wäre das garantiert ganz weit oben gewesen, auf jeden Fall.
Ich sehe so Young Yannick da auf jeden Fall so auf Kopfhörern durch seine Hood und mit seinen Jungs unterwegs. Ne?
Man kennt's.
Klick, klick. Man aber die kennt's. Frage ist ja, die wir in den Raum stellen, kann man heute noch Kanye West Musik hören?
Na klar.
Ja, natürlich. Würde ich auch mitgehen.
Mina kämpft mit sich.
Also ich bin großer Fan. Ich habe auch Platten zu Hause, die höre ich auch immer noch. Für mich so. Aber wenn ich jetzt aus der MC-Perspektive spreche, es wäre jetzt nichts, was ich in meinen Jahresrückblick packen würde und bewerben würde, blöd gesagt. Also bewerben ist das falsche Wort, aber ich glaube, das ist nichts, was ich noch, dem ich noch groß eine Plattform geben würde.
Genau das. Sehe ich 100%.
So wie ich gerade hier, das so reinzubringen. Kanye West presents Good Music, Cool Summer.
Ne, das finde ich, nee, weil das finde ich ein ganz schwieriges Thema, irgendwie so über diese alten Sachen sprechen. Also klar, das, was er jetzt von sich gibt, ist irgendwie Bullshit und braucht man nicht drüber reden. Und auch das, was Mina sagt, dem Ganzen eine Plattform geben und ihm als Person überhaupt 0,0. Aber deswegen finde ich seine Musik, die er früher gemacht hat, nicht schlechter. Und ich finde es eh immer so eine Sache, ihn für jetzt, für seine Aussagen, die Musik in Anführungszeichen schlecht zu machen, da steckt so viel mehr drin, als irgendwie einfach zu sagen, nee, ich höre jetzt keinen Kanye West mehr, weil er hat irgendwie Scheiße erzählt. Nee, finde ich ein bisschen zu einfach für mich.
Vor allem, es stecken ja auch mehr Leute mit drin, ne? Gerade bei sowas wie R. Kelly, der hat dann von mir aus irgendwie noch 5 Writer und Leute, die damit auch Geld verdienen. Und wenn man sagt, man cancelt den, dann macht man auch das Leben von 4, 5 anderen Leuten und auf einer ganzen Platte von bis zu 20 Leuten irgendwie kaputt. Also wenn jetzt über Beyoncé irgendwie, also es ist meistens auch gut, wenn die Leute, also wer schon mit Kanye oder Michael Jackson oder so im Raum ist, dem wird es tendenziell wahrscheinlich nicht so richtig schlecht gehen. Aber es geht ja nicht nur um die eine Person, da geht es ja auch wirklich um Writer, die wirklich nur davon leben, dass sie mal bei dem einen Song mitgeschrieben haben. Wenn jetzt alle Radiostationen sagen, den spielen wir nie wieder, klar, das hat auch einen Sinn und so, aber da geht es ja auch um, also es ist ja nicht immer nur die eine Person, da trifft man ja immer das ganze Camp. So. Mhm. Also das ist auch zu einfach, nur die eine Person zu nehmen. Sind ja auch nicht immer die Worte der Person nur. Also wie viel haben dann andere Leute für Kanye die Sachen geschrieben auch und so. Aber ich weiß, es geht zu tief, aber ich finde, man muss es trennen, weil ich glaube, am Ende des Tages kannst du sonst bei mindestens der Hälfte aller Künstler irgendwas finden, wo die irgendeinen komischen Moment hatten. Und dann, also gerade in der Kunst, gerade mit Leuten, die ein bisschen krasser unterwegs sind, die Grenzen austesten. Also ich glaube, ich könnte die Hälfte meiner Leute nicht mehr hören. Mindestens, ja. Wenn nicht sogar noch mehr.
Ich glaube, das Wichtige dabei ist halt auch einfach, dass zumindest kritisch im Hinterkopf zu haben und nicht alles bedingungslos abzufeiern. Also wenn ich einen Kanye West höre mit dem Bewusstsein, was er alles von sich gibt und das irgendwie für mich einordnen kann, ist es ja schon was ganz anderes, als wenn ich Kanye West Ultra bin und den heute noch die Fahne hochhalte und
in erster Linie stehe. Ja, dann musst du wenigstens dazu stehen und wissen, warum du das machst. Genau. Ne? Einfach nur sagen, dass der ist geil, dann ist so, dann hast du aber auch nicht das ganze Bild angucken. Also weder ganz weggucken noch ganz doll hingucken, sondern immer so das Gleichgewicht aus allem auch halten, glaube ich, ist immer noch richtig. Aber ja, vielleicht wird er auch wieder gesund. Also es ist ja eine Krankheit eher als, das ist ja nicht wie bei Trump, dass man davon ausgehen kann, dass er 30 Jahren so und er wird auch nicht mehr gesund. Bei Kanye kann es ja auch, was auch immer, richtige Behandlung sein und er sagt dann, Alter, was war mit mir 5, 6 Jahre los?
Oder einfach mal wieder ein paar gute Menschen an seiner Seite, die ihm auch mal einen Arm nehmen und ihm mal dafür sorgen, dass es ihm ein bisschen besser geht.
Ja.
Ich glaube, das ist Potenzial.
Oder, bitte. Ja? Oder er ist halt genau das, was er von sich gibt. Ja. Also man kann das natürlich auch immer so verschönigen und ich glaube, am Ende des Tages ist er vielleicht einfach ein riesen Arschloch und macht gute Musik. So.
Könnte auch eine ganz logische Erklärung sein.
Kann natürlich auch sein, dass er irgendwann gesund wird und sagt, ey, da habe ich ganz viel missgeredet. Aber vielleicht sind es auch einfach unabhängig von seiner Krankheit, seiner Ansichten. Mhm. Und man wird es nicht herausfinden und muss man vielleicht auch gar nicht, ich weiß nicht.
Ja, das Problem ist, glaube ich, dass über die meisten, also wenn wir jetzt wirklich über die größten Künstler aller Zeiten quatschen, also Elvis, John Lennon und also diese Liga, wie gesagt, mindestens die Hälfte der Leute sind Arschlöcher oder waren es ein Teil ihres Lebens oder sind irgendwie abgerutscht. Also John Lennon soll auch, da gibt es auch eine Reportage drüber, jemanden auf St. Pauli gegen den Kopf getreten haben, als die halt besoffen und die haben diese Wachhaltepillen aus dem Zweiten Weltkrieg immer genommen, um halt diese 16 Stunden da durchzuzocken im Star Club. Und die haben sich untereinander einfach geprügelt, auch mit anderen Bands, mit Besuchern und so, hat jemand gegen den Kopf getreten und der ist später im Krankenhaus verstorben. Der hatte halt wohl vorher schon irgendwie auch eine Krankheit, die das Gehirn beschädigt hatte und er hat das ausgelöst und quasi final zu Ende gebracht, wurde aber damals nicht mehr weiter verfolgt, aber kann man auch sagen, eigentlich ein Mörder oder also wie viele Leute uns da wegfallen würden, ist keine Entschuldigung, aber ich glaube, ja, man muss immer ganz, ganz doll reingucken, um alles zu verstehen oder aber das ist so, ich glaube, der ist einfach ein Arschloch und die letzten zwei Jahre hat er Kacke gebaut. Das reicht mir auch wiederum nicht. Also nicht, dass du es gesagt hast, aber so argumentieren auch viele. Ah, Kanye West, die kennen ihn eigentlich gar nicht. Jetzt schreibt die Bild über den, auf einmal ist er ein Arschloch. Und dann ist so, ja, aber ich bin trotzdem noch Fan. Aber das Gespräch, du hast zu wenig Wissen, ich habe zu viel. Wir können uns nicht richtig unterhalten darüber. Das, ja,
schwierig. Ich glaube, was das angeht, ist genau wie Musikgeschmack. Ist es hier auch dann Haltung und die muss dann, ich glaube, bis zu einem bestimmten Punkt individuell für sich abgeschlossen, das ist das falsche Wort.
Aber mögt ihr jemanden, wo ihr wisst, allein von der Person her ist das bei Leuten in eurem Freundes- oder Bekanntenkreis etwas, was ein schwieriges Thema ist?
Also sagen wir mal, ich kann es anders formulieren. Es gibt von R. Kelly einen Song, den Irish Remix. Das ist einer der, finde ich, stärksten, krassesten R&B-Songs, die in dieser Dekade erschienen sind. Das geht nicht. Ich kann das nicht hören. Es funktioniert einfach nicht. Weil dazu weiß ich zu viel und das geht einfach nicht. Und selbst bei Kanye habe ich es auch, dass ich häufig einfach skippe und denke, nee, Alter, nee, dazu weiß ich zu viel. So, dass ich es bei manchen nicht weiß oder vielleicht eine gewisse Inkonsequenz habe, das ist, glaube ich, ganz menschlich und natürlich. Und die ist halt auch noch das, was ich meine. Das ist die Subjektivität. Deswegen finde ich es auf der anderen Seite auch falsch, für persönlichen Geschmack zu blamen. Das hängt dann ja auch, dann bist du vielleicht auch einfach nicht mehr cool. So, ich finde, die Welt kann man relativ simpel zwischen cool und uncool definieren. Und mit ein bisschen Graustufen kannst du das sowohl für die Musik als auch für persönliche Verhältnisse zueinander aufklären. Und solange das noch in Graustufen für dich möglich ist, ich meine, guck mal, ich habe auch mit Bong im Team jemanden, der ist HSV-Fan und trotzdem geht das für mich klar.
Trotzdem lebt ihr beide noch.
Das ja, es gibt auch Menschen, für die wäre das ein absolutes No-Go. Das wäre jetzt ein bisschen ironisch gemeint, ihr versteht, was ich meine. So, und das, glaube ich, muss man individuell betrachten. Und deswegen kann ich vollkommen verstehen, wenn Mina hier sagt, da fällt eine Klappe, das geht nicht. Und ich verstehe aber auch, wenn Nisse sagt, aber aus künstlerischer Sicht ist das einfach krass gut. So, und das muss man dann miteinander persönlich auch immer so ausmachen, glaube ich.
Sind ja auch verschiedene Perspektiven auch bei mir. Also ob ich jetzt privat Musik höre oder im Magazin irgendwas mache, sind halt zwei komplett unterschiedliche Sachen. Also ja, privat höre ich auch viele Sachen, die ja vielleicht nicht so cool sind.
Das ist ja auch bei mir seit jeher das Wunderbare an meiner Arbeit, dass die Leute denken, nur weil ich mich mit Person A unterhalten habe, dass sie der Meinung sind, ich höre den ganzen Tag nichts anderes und halt treffe ich mich mit Person B und dann höre ich ja auch nichts anderes als die. Und ich bin ja immer nur so. Also. Ja, wichtig ist eine eigene Haltung und ein eigenes ins Spiegel gucken bei der Mucke, die man hört. So. Und das habe ich bei den drei Songs, die ich ausgewählt habe, aus unserer Playlist Thank Backspin It's Friday. Und Leute, es gibt eine Premiere. Ich habe im Team so ein Wettspiel eingerichtet, dass die Leute tippen müssen, welche drei Songs wähle ich diese Woche aus. Der Gewinner kriegt von mir ein Kleingebäck seiner Wahl für die Crew von der Bäckerei seines Vertrauens. Da fällt mir auf, Daniel, ich glaube, ich bin dir noch was schuldig. Das musst du mir noch sagen, was ihr noch haben willst. Ich glaube, Daniel hatte letzte Woche gewonnen. Jetzt die Frage offen in die Runde hier, Leute. Vielleicht könnt ihr das mitentscheiden. Wenn das Team aber kein einziger auch nur einen richtig tippt, dann ist es schon andersrum, oder? Dann müssen die mir schon eine Torte hinstellen oder so. Oder was würdet ihr sagen?
Nico, mir gefällt das nicht, wie sehr dich das freut. Da bin ich ganz ehrlich, mir gefällt das nicht.
Ich habe eine Frage an unsere Gäste gestellt. Kannst du mal nicht dazwischen quatschen? Ihr findet also so eine zweistöckige Torte wäre angemessen, oder was würdet ihr sagen? 0 von 3 von allen.
Naja, gibt es das Spiel auch andersrum? Musst du bei Ihnen auch raten?
Nee. Ach, jetzt klar.
Ja, dann finde ich es schwierig.
Verdammte Scheiße.
Danke, okay. Danke.
Ich kriege also nichts. Trotzdem hat keiner auch nur einen richtig geraten. Und das wundert mich ehrlicherweise, weil den einen habe ich dir sogar vorher geschickt, Yannick.
Ja, das stimmt, aber da habe ich nicht dran gedacht.
Ja.
Der ist mir durchgerutscht, das stimmt. Ja, Fangen wir doch mal direkt mit dem Song an, oder? Von dem musst du mir echt noch mal ein bisschen was erzählen, weil, da bin ich ehrlich, ich habe noch nie vorher von ihm gehört. Jig 2.1, ich weiß nicht mal, ob man ihn richtig so richtig ausspricht. Ghostface heißt der Song. Krasses Boom-Bap-Brett. Produziert von Papke, der ja auch die letzten Male ein paar Mal hier aufgetaucht ist bei deinen Songs. Hat bei Spotify 200 monatliche HörerInnen. Also Untergrund, Untergrund. Aber ist ein Brett. Wo hast du den ausgebuddelt, Nico?
Erste Veröffentlichung. Und ehrlicherweise, da kann ich mal was sagen. Ich mach das schnell. Mir schreiben jeden Tag Leute und schicken mir ihre Songs. Immer noch. Immer noch. Jeden Tag. Und das meiste davon, manchmal, ne, ist mir auch. Richtiger Moment. Ich glaube, ich weiß gar nicht warum, aber aus irgendeinem Effekt habe ich einfach mal drauf gedrückt, mach den an. Und ja, das ist einfach nur ein ganz stumpfer Boom-Bap auf die Fresse-Beat mit Berliner Hintergrund, mit Graffiti-Hintergrund und dieses Gesamtpaket, auch ein bisschen so, ich glaube, durch irgendwas vorher getriggert bei mir, hat mich so geflasht, dass ich den Original, ich glaube, ich habe den, das mache ich nie, 10-mal in Folge gehört habe.
Wie heißt der Song?
Der heißt Ghostface. Jig 2.1 heißt der Künstler. Unter 212 monatliche Hörer bei Spotify. Und das hat mich besonders stolz gemacht, weil das ehrlicherweise sonst immer so, ja, hier, jetzt kann ich wirklich mal hier auch Richtung Love and Hate, ihr so, ne? Das ist unter. Wurde mir natürlich zugespielt, aber habe sehr viel Freude dran gehabt. Und dann habe ich diesen Song Yannick geschickt, weil der natürlich nicht in der Playlist war und gesagt habe, ey, pack den mal in die Playlist. Und trotzdem hat Yannick 0 von 3, Leute.
Ja, das war schlecht von mir, gebe ich zu. Ja. Das war ein Eigentor.
Hört mal rein, aber ehrlicherweise, wenn ihr ein bisschen Bock auf so einen Berliner Untergrund mit einer Boom-Bap-Schelle, gib ihm, mach Kapuze, mach ein bisschen grauer, dunkel, so, dann ist das genau der richtige Song.
Absolut. Geil. Absolut. Ja, klare Empfehlung. Song Nummer 2, den du gepickt hast, auch aus Berlin, aber nicht mehr ganz so Untergrund. Dead Dog von BHZ mit Block. Die erste Solo-Single dieses Jahr, sonst bisher nur als Feature-Gast in Erscheinung getreten. MOTB hat das Ganze produziert und vom Sound ja ganz andere Richtung. Sehr melancholisch, ruhig, Piano-Beat. Aber auch eine schöne Nummer. Gefällt mir. Hätte ich aber bei dir gar nicht gedacht, Nico, bin ich auch ehrlich.
Ja, aber das ist halt auch die, vor allem packest du dem einen Song, mach die Klischeekiste auf, die Leute von mir haben, und leg diesen anderen Song dazu.
Yes.
Schöne Grüße an euch da draußen.
Ja, und Song Nummer 3, Levin Liam hier aus Hamburg mit Uber X heißt der Song. Gibt es auch ein sehr krasses Colors-Video zu. Ich meine, die Sessions haben ja eh immer einen sehr, sehr nicen Look und sind super durchchoreografiert. Aber auch er, ich finde seinen pinken Outfit, wie er da steht, so, das sieht von A bis Z geil aus. Der Song ist geil. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich bin bei ihm sehr, sehr gespannt, was da dieses Jahr noch kommen wird, nächstes Jahr noch kommen wird. Und ich glaube, da lehne ich mich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, der wird noch relativ groß werden, der Gute.
Der Yannick, der die nicht durch, weil ich habe schon gemerkt, dass hier der Yannick, der die Videos für den macht, der hat auch die Visuals für mich gemacht. Zum Beispiel mit diesem Ding, die Canvas-Dinger für Spotify, diese 8-Sekunden-Loops und so. Ich finde gerade auch die Videosprache total geil bei dem. Ja. Kenne ihn nur über meinen Videotypen quasi so und bin so auf den aufmerksam geworden. Dann kam das Trettmann-Ding.
Aber hast du da auch so einen Effekt von, okay, krass, ja, wenn er es jetzt nicht ganz dumm macht, dann geht er was?
Voll, der tierisch, super gut. Ich mag eh den Style, ich mag auch dieses angesungen, leicht Rap. Ich mag ja eh, auch deshalb mag ich auch dieses so Frank Ocean und also was immer in der Welt von Hip-Hop irgendwie mitschwingt, aber trotzdem so einen Schritt zur Seite geht und immer reingehen kann, wenn man Bock hat und raus. Das mache ich ja auch mit meinen Sachen immer wieder.
Und ich kann sagen, deswegen magst du deine eigene Mucke ja auch so gerne, ne?
Ja, ich mag die gerne machen, ob ich sie selber mag, das überlasse ich anderen Leuten tatsächlich eher.
Finde ich auf jeden Fall einen schönen dritten Song. Wenn ihr keine weiteren Lobhudeleien auf Liam rausholen wollt, kann ich abschließen, ne? Oder, Yannick? Haben wir noch was? Oder ist noch was?
Oder ist noch was? Nee, Feierabend ist.
Ich danke euch sehr für den Besuch. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben schon wieder eine sehr ausführliche Sendung hier. Wir kommen hier immer ins Quatschen, aber das mag ich. Das ist der Stammtisch.
Das liegt aber auch an mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Mina, es tut mir total leid. Du hast bestimmt mehr Redeanteil verdient.
Ich finde schon, das lag an Mina an der Stelle ganz
anders. Nach vorne, mehr reingrätschen. Haltet mich auf.
Nein, hör auf. Auf euch. Das war Backspin Stammtisch powered by O2. Vielen Dank, Mina. Vielen Dank, Nisse. Vielen Dank euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank euch.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Bis auf den Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch. Stammtischphase. Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.